Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Ja, am Simon Balissa.
Und dem Luca Fontana.
Unser System ist eigentlich schon ein bisschen doof.
Ich habe gemeint, mir geht's
langsam. Aber ich meine, nach 31 Mal, das braucht einfach mehr. Man sagt doch, wie viel Mal braucht es etwas bis Repetition, bis man etwas gelernt hat?
100 Mal.
Eben, gesehen.
Für mich einmal.
So, nie. Voilà.
Genau. Simon, du siehst, auf was wir anzielen, auf 100 Podcast-Folgen.
Simon langt auch das nicht.
Leute.
Hey, ich habe gestern bestellt. Du hörst jetzt Skirennen schauen?
Ey. Nein. Ich schaue kein Skirennen. Ich habe gestern, jetzt ist das Päckchen gekommen. Ich habe jetzt den ganzen Morgen gewartet und gefunden, ja, jetzt nehmen wir den Podcast auf. Jetzt ist das, habe ich da gesehen, per Mail, hat aber nicht geläutet. Ich habe Lachs bestellt beim Dürig für 100 Stutz.
Oh. 100 Gramm oder so vermutlich.
Nein. 1,5 Kilo Rauchlachs.
Oh, geiles.
Ich weiss, es ist ein Päckchen, es hat geheißen 50 Stutz Probepaket. Gut, bestelle ich das nachher. Ich sehe 15 Stutz Versand. Dann habe ich das noch ein bisschen anspecken, damit sich der Versand auch lohnt.
Ja. Jetzt hast du einfach, die 1,5 Kilo oder was auch immer zwischen zwei Toastscheiben und dann.
Ja. Ja.
Ein bisschen mehr rette ich.
Ja.
Grosses
Schäumchen.
Alright.
Von wo Lachs? Von wo?
Dürig. Dürig ist so ein, das ist so eine Fischfirma da irgendwie. Ich weiß doch auch nicht. Dürig-Fisch, die haben so einen Fischmarkt. Und da habe ich gedacht, ich kann eigentlich normalen Fisch bestellen und nicht Raucherfisch. Dann habe ich gesehen, das haben sie gar nicht im Sortiment. Sondern kannst nur Rauchlachs bestellen. Und dann habe ich das da gerade. 1777.
Schmeckt kein Fischi.
Hey, ja, das ist ein bisschen fischig.
Habt ihr mein rassiges Mikrofon übrigens schon gesehen? Schau mal,
ja, das ist ein neues.
Mit RGB.
Es leuchtet.
Ja, diese Woche in meinem fortlaufenden Test von 8 mittlerweile sind es. Das HyperX. Schlag mich tot.
HyperX. Leuchtet irgendwie rot, Quad, wenn du einen Scheißdreck sagst, oder?
S.
Kann man das?
Nein, du kannst natürlich über das hure Tool, kannst du den ganzen Googles konfigurieren. Ich finde, es wirkt hure billig, aber es tönt doch noch gut. Und ja, eben, ich schreibe es dann in den Ding. Anywho. Wenn wir doch mal anfangen, beziehungsweise bevor wir in die News kommen, wenn wir vielleicht nur kurz, wir haben gedacht, ein paar Feedback zum letzten Podcast. Das Gefühl, wir müssen immer Feedback, uns immer entschuldigen für die letzte Folge. Also,
das gehört langsam zum guten Tod.
Genau, hat einfach sehr viele Kommentare gegeben auf unserer Seite. Vor allem, gut, es ist um den Titel gegangen, haben viele gesagt, wir machen Clickbait. Er war sicher ein bisschen reisserisch gewesen, aber schliesslich. Gut, der Simon redet halt so.
Ja, sag mal schnell konkret für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was
Titel
ist der Titel?
Ich habe meinen 13.
Ich habe meinen 13. Ja,
genau. Ich habe meinen 13. Monatslohn verzockt, ich brauche nichts.
Und man muss aber sagen, es mag ein bisschen reisserisch sein, aber er hat das im Podcast so gesagt. Das
ja, ist ich habe aber auch gesagt, so. Dass es nicht stimmt. Aber
ja, aber im Titel. Ja, klar, Clickbait gehört halt auch ein bisschen. Dazu,
nein, sag mal,
wenn man etwas verspricht, wo dann kommt, das ist dann natürlich, das ist wirklich unterste Schublade Clickbait.
Nein, das schon.
Das macht man sicher nicht.
Nein, sicher, aber ich finde, die Definition von Clickbait ist ja bei vielen wirklich, also bei mir ja auch, ich sehe das auch so einfach so, die reisserische Sache, finde ich, ist auch Clickbait. Auch wenn es dann nicht wirklich am Wort exakt entspricht. Der Bedeutung.
Ja, schon. Aber ich sag mal, reisserisch, wenn du auch etwas, einen reisserischen Artikel hast, dann passt auch ein reisserischer Titel, weil du haltest dein Versprechen. Wenn du es hingegen nicht haltest, dann hast du einfach einen reisserischen Titel und sonst nichts dahinter. Dann ist es für mich. Aber ich glaube, da kann auch jeder wahrscheinlich selber sehen.
Aber nein, aber wie gesagt, wir machen das auch selten. Also irgendwie, ich finde so, wenn man es ab und zu mal einsetzt, kann man das schon machen. Aber rein sonst eben, inhaltlich, es ist das halt so passiert. Und was war das andere Thema gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das zweite Thema? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Das hast du tatsächlich vergessen. Aber ja, es hat ein bisschen für Furore gesorgt. Nein, aber komm, wir haben wieder ganz viele News. Und zwar über Apple Card, so Apple Glasses, der Elon Musk mit seinem eigenen Internet, Android 12, dann Warner Bros. Mit ihrem Nemesis-System, Terraria, der Riot Games, Chef mit wegen sexueller Diskriminierung. Wir kommen dann noch dazu. CD Projekt Red mit Cyberattack. Hat aber nichts mit Cyberpunk zu tun. Alles mögliche. HBO-Serien und Disney Plus. ein paar interessante Serien. Alice in Borderland unter anderem. Und jede Menge Games. Auch unter anderem Super Mario und Valheim.
Aber und ein neuer Film.
Ja, genau. Wo mega scheiße ist.
So viele
Oscar,
Mal.
Oscar-Anwärter.
Ah, das kommt gut.
Oh, jetzt bin ich rausgekriegt.
Simon hat sich gerade verabschiedet.
Er ist so empört über meine Aussage, dass er sich gerade. Ah, da kommt er.
Ja, ich habe mich verabschiedet, ja.
Das ist echt etwas, wir hören dich nicht, Simon.
Was? Ich höre mich nicht.
Ah, jetzt höre ich
wieder. Doch, jetzt höre ich.
Man hat gedacht, so etwas lässt dir nicht sagen und haust gerade ab.
Ja, hat gedacht, so, das ist jetzt genug Oscar-Anwärter, tschüss zusammen. Sorry.
Nein, so etwas lässt man sich nicht sagen.
Ich habe mich verklickt.
So. Okay, also kommen wir an mit Apple Card. Das ist eigentlich mehr ein Update, weil wir haben ja letzte Woche haben wir über das geredet, dass Apple im Gespräch ist mit Hyundai, respektive Kia, wegen einem Apple-Auto, oder? Und jetzt haben die wieder bekannt gegeben, Hyundai, an einem Finanzding. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder nicht ganz offen.
Ja, nein, irgendein Dokument, ja.
Ja, aber aber es ist irgendwie um Finanzen gegangen, jedenfalls dort drin.
Wall Street Journal.
Ja, Wall Street Journal hat das gefunden. Und dort ist das Zitat: We are not having talks with Apple on developing autonomous vehicles. Also genau das Gegenteil, was sie. Vorher haben sie ja behauptet, doch, wir sind im Gespräch und jetzt streiten sie es wieder ab, offenbar. Das sind garantiert Gespräche, haben stattgefunden, bin ich eigentlich überzeugt. Aber das hat in dem Fall, das ist jetzt einfach nichts geworden, oder? Vermutlich hat man einfach ein bisschen darüber geredet. Aber Spekulation.
Das, wie gesagt, ich nehme das Zeug nämlich immer sehr, sehr, sehr mit Vorsicht. Das, was wir vorhin gesagt hat, und das jetzt, das heisst ja, wenn Sie sagen, nicht über autonome Autos, heisst das nicht, dass Sie nicht mit Apple im Gespräch sind für andere Geschichten, oder? Genau. Aber einfach für selber fahrende Autos ist offenbar, der ist gestorben. Aber ja, das ist bis bei dieser Finanzsprache, ist das halt immer so ein bisschen, du musst mega aufpassen, was du sagst und was nicht und was du sagst und was nicht. Und dann haben sie dann irgendein NDA und so. Und dann ist wahrscheinlich «I can neither confirm nor deny».
Ja, ja. Du kannst echt deine Kamera ein bisschen runter tun. Es müh.
Das ist ein Audio-Podcast.
Hey, du musst hübsch aussehen. Hübsch, Simon. Nein, ich habe den Kopf nochmals verloren. Nein, aber jedenfalls, was ich so krass gefunden habe, ist, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, Simon hat, Ruka hat es gerade gesagt, ihr Aktienhoch seit x Jahren hat Kia gehabt und jetzt haben sie auch wieder ein Aktientief, vermutlich seit x Jahren. Also meine, bei Hyundai sind es um 6% runtergefallen, was offenbar 6 Milliarden verloren haben und Kia ist um 15% steht die Aktien ab und das sind etwa 5,5 Milliarden. Also, ja. Muss sich vorsichtig sein mit der Sache, die man behauptet, wenn man es nachher wieder ums Druck. Oh, der Luca wird von etwas von einem Schwanz attackiert. Von einem flauschigen Schwanz.
Ich werde von einem tigerten, flauschigen Katzenschwanz attackiert.
Wenn wir Podcasts wieder machen für unsere Hörer oder nicht für unsere Zuschauer.
Nein. Simon, würdest du eigentlich mal reden, nur wenn wir das sagen? Du kannst schon bitte damals das Handy haben, kann man das auch?
Nein, ich halt nicht also, so einen Tierfreund.
Genau. Aber ich glaube, für mich geht es da jetzt nicht sagen. Dort wird garantiert ein Update kommen. Etwas ist dort 100% tun und ja, aber momentan weiß man nicht mehr.
Ich glaube, bei Apple auch, das haben wir aber schon letztes Mal gesagt, dass das wird eh etwas anderes, als wir uns halt vorstellen mit dem Apple Car. Gut.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das übrigens auch beim nächsten Punkt, wo es auch Gerüchte, relativ konkrete Informationen offenbar schon gibt, zu den Apple Glasses. Das ist ja auch etwas, was schon lange gibt es Gerüchte dazu, dass die VR-Brille oder eben halt so Google Glass-mäßig etwas. Jetzt hat die Seite The Information, heisst die Webseite, die hat das herausgefunden. Die muss aber leider Artikel zahlen, darum ich das über The Verge müssen lesen. Jedenfalls die Specs von dem Teil. Also es klingt recht interessant, klingt aber auch, jetzt klingt es relativ traditionell. Und zwar hat die, also es hat auch noch ein Bild dazu gehabt, so eine Zeichnung, und die sieht sehr ähnlich aus wie so ein Oculus mit so einem Band am Hinterkopf. Und ja, wirklich, also eine traditionelle VR-Brille ist jetzt wirklich noch nicht Google Glass, wo man einfach kann, normale Brille, ist es jetzt offenbar noch nicht. Und die soll Eye-Tracking haben, oder? Also das der Sensor, wo immer sehen, wo du hinschaust. Dual 8K-Displays. Aber genau das in Verbindung mit dem Eye-Tracking, oder? Es ist natürlich nicht so, dass dann die Brille tatsächlich irgendwie 16K in dem Fall. Also irgendwie, also es ist ja so oder so unmöglich viel Pixelwert das. Und mit dem Eye-Tracking tut es dann halt einfach nur den Bereich, den du anschaust, tut es wirklich hochauflösend berechnen und den Rest kannst du dann niedriger aufgelöst. Aber trotzdem wird ja ein hoher Chip drin haben und der entwickelt sie offenbar auch selber. Gut, das ist ja auch wenig überraschend.
Das sollte dann irgendeine Arm-Geschichte sein, oder?
Du, eben. Da, also aber eben auch nur schon 8K, das ist ja, das sind über 33 oder um die 33 Millionen Pixel, die irgendwie auf so einer kleinen Fläche von der Größe von einem Smartphone zusammengepresst werden. Das ist unheimlich. Also das einfach sich mal vorzustellen, wie klein die Pixel sind. Und jedes Pixel besteht ja auch noch immer aus 3 Subpixeln. Also ich finde, mich haut das jedes Mal wieder um. Ich also, bin ja ein bisschen nerdig dadurch. Aber.
Ich habe vor allem das wirklich mit dem Dual 8K. Das kann ich wirklich nicht ganz glauben irgendwie. Also es scheint mir so unfassbar viel. Weil irgendwie, oder jetzt gibt es Setting mit 2x4K, das gibt es glaube ich. Und die sind dafür auch mega langsam und so, mega teuer. Und die sind aber für die Auflösung absolut genügend. Das heißt, das ist dann, das dort erkennst du dann offenbar wirklich nicht mehr, den Screen-Door-Effekt hast du nicht mehr und das, dort siehst du keine Pixel. Du siehst ja gar nicht den Grund für höher. Aber wie gesagt, ja, und das kostet dann auch das Gewehr, genau. Und zu dem kommen wir, der Preis offenbar, das sind ja irgendwie $3,000 für das Teil. Und ich meine, Apple ist schon bekannt dafür, teure Hardware zu bauen. Aber also ich kann mir das irgendwie. Das Produkt ist. Ich frage mich darum, warum sie überhaupt jetzt schon einen Preis haben irgendwie entdeckt. Weil das kommt ja einerweg erst in ein paar Jahren. Mixed Reality soll es übrigens sein. Ah ja, und der LiDAR-Sensor hat es natürlich auch. Oder der LiDAR, wie man heisst, wo ja im iPad Pro und im iPhone 12 Pro drin ist. Für die, die das nicht kennen, das ist einfach so. Ich kann so die Umgebungstracker. Da gibt es, glaube ich, schon recht geile Anwendungen dafür, habe ich gehört.
Ja, und was auch noch spannend ist, eben, dass 8K, eben die 8K-Auflösung ist zwar da, aber eben mit dem Eye-Tracking-System ist quasi nur der Bereich gerade 8K aufgelöst, wo dein Auge gerade anschaut. Dadurch sparst du natürlich einen Haufen Rechenleistung und Energie auch, nehme ich an. Also, das klingt schon geil.
Aber eben, ich meine, was erwartet ihr da? Weißt du, also, für was? Sie machen ja eigentlich Konsumentenprodukte, oder? Sie machen keine. Weißt du, als Beispiel das von Microsoft, ihre HoloLens, die kostet, glaube ich, so viel. Oder Valve oder so. Und die ist aber ganz klar ein Business-Produkt. Macht jetzt Apple aber eigentlich ja nicht, oder?
Ja, die HoloLens. Und das weiß ich im Fall auch nicht genau, was das soll. Aber das ist wieder so etwas, wo Apple vielleicht eben dann einfach so etwas im Haushalt, wo so noch nie da gewesen war. Obwohl ich glaube, VR ist der Einstieg zu spät, ein bisschen, finde ich. Also das ist eigentlich nicht Apple-mässig, dass die jetzt nach so langer Zeit das VR-Game einsteigen und dann so sind wie irgendwie die normalen HTC Vive und wie heissen sie alle? Ja, halt die Valve-Brillen und so, oder?
Valve, ja.
Ja, gut. Ich glaube, das wird etwas ganz, aber wieder etwas anderes sein, als wir denken. Und das mit diesen Preisen, das ist auch einfach, das ist doch einfach irgendeine Mutmassung. Wenn es dann so ist, okay, mea culpa, tut mir leid, aber ich glaube, das ist bei Apple.
Kann man das auch nicht. Ja, das also, eben, genau, dass der Preis in den Stand kommt, das würde mich auch sehr interessieren, weil eben, wie kannst du jetzt schon, ja gut, klar, du wirst schon etwas anpeilen, oder? Also du wirst, sie werden ja schon irgendwie anpeilen, machen wir ein 1'000-Franken-Produkt, oder ist es wirklich, was auch immer.
Ja, aber vielleicht haben die auch einfach die Technologie genommen, die heute zur Verfügung steht und das mal über den Daumen gerechnet und dann nach einer, also weißt du, offenbar muss es in dem Fall schon etwas geben, wo irgendwie 8K kann.
Ja. Ich glaube, der Preis muss wirklich einfach mal ignorieren, aber eben, ich bin mehr gespannt, was soll das für eine Anwendung haben, oder? Weil Gaming ist jetzt das momentan, was so in der Masse bekannt ist, und dort ist es eigentlich auch völlig Nischen, oder? Und gerade Apple ist ja im Gaming-Bereich trotzdem immer noch schlecht, auch wenn sie es immer wieder versuchen, dann ist immer wieder alles halbpatzig mit Apple Arcade, das ist mehr so ein Familien-Gaming und so. Darum, ich habe irgendwie den Eindruck, es ist gar nicht für diesen Bereich, oder? Also Gaming und Apple, das passt einfach, finde ich, immer noch nicht zusammen, darum. Und die VR-Sachen, die kommen ja auch heutzutage eigentlich viel, viel mehr eben so in Architektur und sonst so Sachen zum Einsatz.
Ja. Ich kann gerade fragen, gibt es Einsatzmöglichkeiten in der Medizin echt auch?
Ich glaube, überall wird das gebraucht, ja.
Keine Ahnung, irgendwelche hochkomplexe Operationen oder wo du vielleicht irgendwie einen Eingriff musst planen und du kannst anhand von Daten quasi dich wie so umschauen oder schon mal da quasi wie schauen, okay, dort, so Zeugs vielleicht. Aber, oder ja, sag noch.
Ding, also ich glaube eben, Augmented Reality ist nochmal, das ist ein anderes Kaliber, oder? Das gibt es bis jetzt, oder hat's, Google hat das wollen probieren mit ihren Google Glass Ding da, Aber dort ist natürlich eine Anwendung, die eigentlich noch so halb Sinn macht, und dann auch wieder würde ich auf ein Auto einzahlen, wo das Navi dann irgendwie eingeblendet wird, was es ja heute schon gibt, so an den Scheiben vorne und so. Und ich glaube, aber das würde dann bedingen, aber Apple hat schon geschafft, Kopfteile irgendwelche Ohrenstöpsel anzutun, die absolut beschissen aussehen und die Leute laufen mit dem Zeug um. Also laufen die vielleicht dann mit dieser Brille läuft dann jeder um. Dann, sobald sie den Neymar dreht, dreht sie nachher jeden vor dem Match, weil er irgendwie nebenbei nach einem Augenwinkel einen Film schauen oder was weiß ich. Also weißt, das ist doch ein bisschen... Also weißt,
Ich sehe aber wirklich noch keinen Anwendungsbereich, wo irgendwie, wie du auch gesagt hast, weil das ist jetzt so spät auf eine Art. Klar, man kann immer noch sagen, VR ist immer noch nie nicht. Und ich sehe auch nur irgendwie etwas wirklich Revolutionäres, wenn es wieder im Stil ist von so einer Google Glass, wo aber wirklich funktioniert und halt, ja.
Du, ja, genau, nicht so ein riesiges Gestell. Apropos riesiges Gestell. Also, bevor das jeder trägt, müssen wir mal, das ist meiner Meinung nach, das grösste Problem mit diesen hohen VR-Brüllen lösen, nämlich für Brüllenträger das Zeug akzeptabel angenehm zu machen. Also, es gibt keine Ahnung, ich bin jetzt nicht nachschauen, aber ich nehme mal an, über die Hälfte der Weltbevölkerung, wenn du überlegst, Alter, Junge und so weiter, tragen eine Brille. Oder wenigstens Kontaktlinsen. Aber brauchen, sind eigentlich auf das angewiesen. Auch in diesem Podcast, 2 von 3 haben eine Brille an. Und so ein VR-Ding, so ein Teil, also wenn das 3'000 Stutz kostet und ich kann es mit meiner Brille nicht zusammen anlegen, dass es bequem ist und irgendwie, also das Problem muss mal gelöst werden, bevor man da 8K, was weiß ich, reinhält, eben, oder?
Wenn es natürlich dann einfach ein Ersatz wird, oder, dann ist es einfach nicht korrigiert, aber ja, man wird es sehen. Dann das Nächste, Elon Musk mit seinem Space-Internet. Wer hat das
geschrieben? Das habe ich hineingeschrieben, ja, und zwar hat er ja dort so Satelliten aufgehauen, die sind zum Teil schon im Weltall, und er will das eigentlich weltumspannend machen, und vor allem für Gebiete, wo weniger Zugang haben zu schnellem Internet. Also in den USA ist das so, auf den ländlichen Gebieten hast du natürlich nicht überall Glasfaser zum Beispiel, aber dann auch spannend wird es so für Afrika und Teil von Südamerika und so, wo du halt wirklich nicht ankommst sonst. Und er hat jetzt da quasi die Beta eröffnet. Du kannst 100 Stutz schon mal zahlen, typisch Elon Musk. Und dann bekommst du eine Reservation für so einen Router. Und dann nachher kostet die Hardware dann $500 und $99 pro Monat, was ich einen happigen Preis finde. Vor allem, weil es bis jetzt nur 50 bis 150 Megabit pro Sekunde und 20 bis 40 Millisekunden Latenz bietet. Also massiv schlechter, als was wir da an Glasfaser eigentlich gut zapfen können.
Es ist, glaube ich, wirklich, also es ist ein Satelliten-Internet, oder? Das ist doch richtig, oder?
Satelliten.
Nein, ich glaube wirklich, das ist, ich habe mal zuerst auch gedacht, als ich das gesehen habe, also, wer braucht den Scheißdreck? Und der Elon Musk mit irgendeinem Hirnfurz. Aber klar, eben, gut, die Idee dahinter, die habe ich mir jetzt noch nicht erschlossen, weil es ist jetzt nicht unbedingt bekannt, was gut Mensch. Aber gäbig ist es sicher für, ich habe auch Kommentare gelesen, eben für viele haben dann geschrieben, bei uns ist das Internet einfach so lausig, oder immer noch lausiger als das, oder jemand, der auf einem Schiff ist und so. Also es hat sicher ganz klare Anwendungsmöglichkeiten. Meine, du kannst an jedem Ort, genau, dann theoretisch hast du Internet. Aber ja, genau, die Idee dahinter, die eigentliche Idee dahinter, erschließt sich mir nicht, weil, oder, der hat ja...
Ja, Geld können machen. Ich meine, schau mal die Preise an. Das ist ja nicht, er macht das ja nicht umsonst. Also er macht ja nicht irgendwie, er schenkt nicht jedem einen Router.
Nein, aber gleich. Dann geht es
ja. Also weißt du, das geht wirklich um Cash. Und
aber meinst du nur das? Es ist nicht irgendwie, was braucht er es irgendwie zum... damit noch eine Tesla überall
können. 5G ist eigentlich für so eine Anwendung ja besser. Oder vielleicht hat das Gefühl, er könne es irgendwie die Latenz nachbringen, oder? Aber für Autos und so. Aber vielleicht ist dann, ja, vielleicht hast du mit Teslas gerade das Internet rein und musst nicht neue SIM-Karten reinstecken oder so. Aber,
und dann subventioniert sich sein Netz dann eigentlich so, oder? Weißt du, die es als Internet brauchen, die zahlen es. Und er braucht es aber eigentlich eben für seine hohe Tesla-Flotte. Hey, da kommt man gerade den... Shit, wie hat der Film, das Buch geheissen? Vielleicht google ich es nachher kurz. Es gibt ein ganz geiles Science... Es ist gar nicht so Science... Es ist schon so Science Fiction, spielt eigentlich in der jetzigen Zeit. Verdammt spannend, mit nachher irgendeinem Computer-Virus auf eine Art, der so die Welt übernimmt. Weißt du, der kann sich überall reinschleusen, steuert nachher alles. Ey, ganz geil. Der wird auch, der schickt nachher die bewaffneten Teslas auf euch. Grossartig. Ja.
Ja, sagen, Terminator.
Aber, ja, gross. Das, ich versuche es noch mal kurz zu tun.
Aber sicher eine spannende Geschichte, dass Space Internet Starlink heisst. Und ja, ja. Ich glaube, es ist vor allem dann eben für abgeschlagene Gebiete. Und wir sind, für uns hat das eigentlich keinen Anwendungsbereich, außer vielleicht in den Bergen.
Heißt nicht, dass das Space RPG von Bethesda, wie heißt das? Heißt es nicht so? Starlink. Das heißt doch irgendwie so.
Weißt du, es gibt eine Netflix-Serie,
wo ich auch
Space Starfield. Ja, ist alles gleich. Also, von Apple und Elon Musk zu Android. Dort sind die ersten Bilder. angeblichen von Android 12, also der nächsten Betriebssystemversion, geleakt. Und also das war, glaube ich, so eine Präsentation, eine interne, wo sie ihre Drafts, also keine Ahnung, man weiß nicht, wie viel alles ist, aber ich habe es noch interessant gefunden, wäre wieder mal ein grösseres Redesign. Ein Kollege von mir hat gesagt, das sieht ja aus, wie wenn iOS und Android ein Baby hätten, einfach mit mehr Pastell.
Und ja, aber er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht.
es hat doch etwas.
Es ist gerade immer hin und her, oder? Einmal kopiert Apple Google und jetzt ist es wieder umgekehrt.
Ja, genau.
Widgets also, und so Zeug.
Genau, die Hauptänderung, neben dem, dass alles jetzt pastellfarbig und mehr so ein bisschen beige und so aussieht. Quick Setting oben hat jetzt irgendwie nur noch 4, statt wie viel hat man jetzt? 5 oder 6, muss ich selber schon schauen. Das ist ja, kommt immer davon, welche Version du hast, aber einfach beim Vanilla, Android versus so. Und genau, zwei Sachen vor allem, also eben oben rechts hat es wie so grüne zwei Icons, das Mikrofon und Kamera, und offenbar wollen sie dann, dass das immer eingeblendet ist, wenn eine App auf deine Sachen zugreift. Nimmt mich dann aber auch schon Wunder, wenn ich dann in einer App rein bin, sehe ich das immer dort, ist das nicht störend, wie auch immer. Es geht halt immer ein mehr auf Privacy, oder? Ich glaube, da setzt sie, habe ich die doch schon Apple unter Druck. Das ist ja gut, oder? Das sind sie immer im Zugzwang, also, dass sie auch müssen nachreichen. Jetzt auch mit dem Tracking-Feature, wo Apple gemacht hat, sind sie offenbar auch an einem eigenen dran. Du hast weitere Privacy-Settings, um eben das Zeug alles können abstellen. Und das andere, was noch interessant ist, Widgets. Das ist auch witzig, da hat ja jetzt Apple eigentlich ein bisschen vorgelegt. Wieder, also bei Android gibt es schon ewig, aber ich habe schon auch den Eindruck, sie bekommen jetzt auch nicht viel Liebe. Sie gibt es einfach und sie sind easy, aber ich brauche sie auch nicht gross. Und gut, jetzt weiss ich, die bei Apple so viel besser sind, bis jetzt finde ich sie dort auch nochmal easy. Jedenfalls hat sie bei Android 12 so Konversations-Widgets, wo in dieser Vorschau jetzt da siehst, ist aber nur immer mit einer Person. Wo du halt auf deinen Homescreen kannst und dann von dort verschiedene Sachen anwählen. Ich habe bei so Sachen. Nein, ich habe jetzt gerade auch eine Frage. Wir bringen, das gibt ja immer so ein bisschen, wie sagen wir, Launcher und alles Mögliche, wo das auch schon anbietet, und ich habe das nie gebraucht, weil ich finde, ich weiß auch nicht, es ist dann gleich zu wenig praktisch mit einem für eine Person, und schlussendlich kannst du ja auch mega schnell einfach dann Signal oder WhatsApp oder was auch immer auftun. Und
ich meine, mehr so allgemein, ob du Widgets brauchst, weil.
Aha, ich habe immer die gleichen. Zwei, ich habe immer das von Musik und das vom Podcast habe ich drauf.
Stimmt, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, ich habe das Wetter.
Und ich habe nicht einmal das. Ich habe.
Und
oder?
Irgendwie ein paar Aktien, aber sonst auch nichts.
Und an der Termin, Termin habe ich noch zwei Fenster weiter, die Agenda.
So, die könnte man eigentlich auch mal machen, das ist eigentlich eine gute Idee.
Aber weißt du, auch die, ich meine, ob ich jetzt zweimal über ein Swipe und die anschaue oder ob ich sie auf dem Homescreen hätte und anklicken würde, gut, ich habe einfach keinen Platz mehr. Aber ich finde Widgets easy. Also,
ich glaube, ich habe nur das Google Widget. Und das merke ich gerade völlig nutzlos, weil ich es nie brauche.
Das ist das, was du eins überswipst, wo ganz links ist, oder was? Nie.
Ja, du meinst Suche.
Den Suchbalken merke
ich gerade nicht ich immer.
Ich brauche den nie, weil ich mache immer Chrome auf und dann google.
Ja, ich brauche den noch viel, aber mich nervt dort, es ist nicht das Gleiche. Weißt du, mir fehlt dann immer die Suchoption mit der Zeit. Dass du nicht kannst sagen, die willst du die letzten Monate oder so suchen. Die Option fehlt dir, das ist voll
dumm. Und es ist auch verschwunden, wenn du dann dich rausklickst, dann verschwindet es einfach, weil es ist dann nicht wie ein Tab. Ja. Und das ist, ich muss mich auch umgewöhnen.
Aber ich brauche es auch regelmäßig. Anyhow, das sind viel mehr gibt es dazu nicht, aber du, ich finde
ich entdecke mein Handy neu.
Das ist doch lässig. Ich freue mich immer über Redesigns. Das ist lustig, wie man etwas Neues.
Ja, das ist also, einmal gibt es einfach Neuerungen, damit es eine Neuerung hat, weil einfach die Leute irgendwie das brauchen, so nach, dass sie irgendwie ein bisschen das Belohnungszentrum vom Hirn ein bisschen anregen. Und,
so ist es.
Etwas Neues.
Hey, dafür gerade das Gegenteil bewirkt nämlich eigentlich hier von Warner Bros. Und die haben nämlich das verdammte Nemesis-System patentiert. Mm-hmm. Warner Bros. Sind die, die Shadow of Mordor und Shadow of War, oder jetzt neuere geheissen.
Ja, ich habe das jetzt gestern eben noch extra installiert, damit ich, weil ich habe gemeint, ich schaffe es noch zu game, aber es hat zu lang, oder ich habe es einfach vergessen, weil ich das Nemesis, weil ich habe weder noch gespielt, aber es sind auch super Games gewesen.
Ja. Genau, der Luca, du hast auch gespielt, gell?
Ja. Also der erste habe ich gespielt, voller Freude. Der zweite habe ich nach etwa 4-5 Stunden aufgeben.
Same,
ich auch. Das war zu viel Auswahl.
Ja. Aber das Nemesis-System, das war eben Shadow of Mordor, das ist eben, spielt im Herr der Ringe-Universum und jetzt speziell war die Orks, also die Bosse vor allem, die haben dann die haben wie so eine Hierarchie gehabt und man hat die können umbringen und die haben dann sich wieder rächen einem und wenn du irgendwie einem eine Wunde zugefügt hast, dann hat wirklich noch ein Metall im Gesicht gehabt und sie haben dann auch reagiert, wenn du wieder gekommen bist, weil du bist ja so unsterblich gewesen. Und das war wirklich ein recht witziges System. Du hast wirklich so Federn gewusst, die dich immer wieder umgebracht haben. Irgendwann zum sechsten Mal und so. Und dann haben sie auch neue Fähigkeiten bekommen und so. Feuerresistent plötzlich wurde, keine Furcht mehr. Wirklich ein recht geiles System. Und irgendwie haben alle gehofft, dass das jetzt alle kopieren. Weil das ist doch mega geil.
Ja.
Und es ist nie etwas passiert. Und jetzt eben, der Grund ist möglicherweise, dass die das patentiert haben. Die haben das nämlich schon 2015 eingereicht. Ist jetzt aber tatsächlich erst jetzt. Sie haben es müssen mehrmals anpassen, oder? Und jetzt ist es seit dem 23. Februar wird das gültig sein, bis 2035. Ich finde das ein totaler Scheißdreck, muss ich jetzt mal sagen, weil es ist doch einfach schade, dass man das nicht kann anpassen. Andererseits eben. Wie man gut kann, das also, kann schützen, so ein Patent.
Ja. Vor allem eben mit all den Anpassungen, die sie haben müssen machen. Und heisst das nicht theoretisch, dass jemand anders das zwar auch kann machen, aber einfach muss zahlen an Warner Bros.
Das will doch einfach niemand. Ja schon, aber das ist so wichtig. Ja. Ist dann fühlt sich niemand.
Aber ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, das Nemesis-System ist mega gehypt worden. Ist als etwas mega, also ein richtiger Game-Changer beschrieben worden. Ich habe es auch geil gefunden, aber schlussendlich im Game selber, es ist mir selten passiert, dass ich an einem Gegner mehrmals gestorben bin oder dass er mir davon gelaufen ist und irgendwo anders und sich wieder an mich hat können erinnern. Ich habe die meistens alle immer gerade umgebracht.
Das ist einfach zu gut. Das ist einfach zu gut, Luca.
Du hast das Game zu wenig schwer eingestellt. Das ist das. Das ist easy Mode.
Das stimmt. Nein, dort habe ich noch Stolz gehabt. Damals habe ich noch Stolz gehabt.
Ich habe es noch oft gehabt. Und dann habe ich mir auch gewissen Die werden dann immer schwieriger, oder? Und du wirst immer ungeduldiger und so. Und dann ist ich das schon witzig gefunden.
Das ist sicher eine witzige Idee, ja.
Ich habe da noch so ein bisschen Auszüge, da, was es genau soll abdecken. Eben also, das deckt das System mit den prozedural generierten NPCs ab, wo eben so eine Hierarchie existiert und mit ihren Aktionen auf den Spieler reagiert. Sich an einen erinnern, sein Aussehen, Verhalten. Und dass sich der Platz in der Hierarchie ändern kann, die Position von den NPCs. Weißt, die Beschreibung, dass das etwas überhaupt patentieren, das scheint so. Also, ich kann mir eben gar nicht vorstellen, dass man das durchsetzen kann. Aber eben, es umfasst auch die sozialen Eroberungskämpfe aus dem neuen Teil, wo man können so Festungen einnehmen und angreifen und dann eben die Ork-Armee gegen die eigenen Freunde können schicken. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das eben so weit, habe ich es gar nicht gegeben, das zweite. Ja, anyhow, also eben, einerseits schade, haben sie es patentiert, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es wirklich, wie du sagst, Luca, vielleicht haben es einfach die Leute gar nicht so speziell gefunden. Weil
das vielleicht ein bisschen. Und andererseits, ich bin jetzt gerade am Überlegen, welches Game von den letzten Jahren hätte so ein Nemesis-System brauchen können? Oder weißt du, wo wäre das auch noch witzig gewesen?
Dass ja, Assassin's Creed wäre es offensichtlich gewesen, oder? Die haben die Mercenaries mit dem Odyssey. Das geht das Vorletzte. Dort hat es immer so Mercenaries gehabt, so Söldner, die dich verfolgt haben. Und auch oft daran gestorben bist. Und im Neujahr hat es auch wieder gegeben. Dort hat es perfekt gepasst. Dort frage ich mich tatsächlich, haben sie das nicht genommen wegen dem oder hat es dort nicht ins Spiel gepasst? Weil im Shadow of Mordor bist du halt ein unsterblicher Geist, irgendwie, der dich immer zum Leben erweckt. Darum passt es rein. Aber in einem anderen Game, in der Lazio einfach wieder.
Zum Beispiel in Ghost of Tsushima habe ich gerade überlegt, auch sehr ähnlich ist wie Assassin's Creed. Aber dort hast du nicht, bis auf den, ich sag mal, den Endboss, hast du eigentlich dort auch nicht wirklich wiederkehrende Gegner.
Ja. Du vor allem stirbst. das Game ist ja eigentlich dann fertig, weißt du? Also die Person ist eigentlich tot, darum macht es nicht keinen Sinn, oder?
Aha, God of War. Dann machst du quasi wieder. Ja.
God of War hat jetzt schon immer die genau gleichen Gegner gehabt, die einfach einer Feuer und einer Eis waren. Und du bist immer auf die gleichen Troll gestoßen und so. Und das hat dort natürlich schon einen schönen Twist reingegeben. Mhm. Aber ich bin ja kein Fan von God of War, ich mich ja schon geäussert dazu da innen. Also dort wäre, das hat auch noch halb reingepasst, weil dort ja eigentlich ein Unsterblicher bist.
Ja, das stimmt.
Hätte man können, und sie haben schon so viel absolute Bogus dort innen in Storytelling-mässig, dass es dass jetzt nicht darauf ankommt, ob jetzt der Kratos nochmal kommt oder nicht. Es sind das auch verrückte Sachen dort innen so.
Es hat auch schon genug System drin vor allem.
Ja, es hat auch schon genug System, das stimmt, das wäre einfach zu viel gewesen dann. Ja, wahrscheinlich wäre das. Oh nein, nicht auch noch. Nicht noch mal ein Untermenü, wo ich mit einem Bumper über einen zweiten Bumper mit dem Kreisli heben erreichen noch.
Ja, ich muss schon Krämpfe über ihn, doch gleich von der Steuerung.
Ja, ja.
Der nächste Punkt betrifft Google Stadia oder Google. Ich habe das auch noch interessant gefunden. Dort ist nämlich Terraria, ist ja ein recht populäres Game, das es ja überall anfangs gibt. Ja. So ein pixeliges 2D-Game, wo du Sachen bauen kannst, wirklich ein ziemlich cooles Game.
Minecraft einfach in 2D.
Genau. Und dort, die haben offenbar einen Port geschafft für Google Stadia. Und jetzt ist es so, jetzt hat hier der Co-Creator, der Andrew Spinks, wie der heißt, hat gesagt, er hat keinen Zugriff mehr auf seinen Google-Account. Ich habe übrigens heute Morgen noch geschaut, 25 Tage seit der Zugriff gehabt, hat er heute geschrieben. Er hat immer noch keinen Zugriff. Und angefangen hat es offenbar durch den YouTube-Kanal von dieser Firma. Das ist halt mit seinem Google-Account verknüpft. Den haben sie gesperrt wegen Content-Verletzung, obwohl sie seit Monaten keine neuen Content hochgeladen haben. Und er erreicht offenbar einfach niemanden. Niemand reagiert. Und jetzt hat er gesagt, fuck it, oder? Dann gibt es halt, jetzt gibt es keinen Port. Und er schreibt da, er will nicht mit einer Firma zu tun haben, die einfach ihre Kunden sozusagen nicht und ihre Partner nicht so wenig schätzt. Und mit diesen Geschäften sage ich einfach eine Liability, oder? Sage einfach
ein
Risiko. Also, das finde ich schon, das finde ich schon krass. Jetzt, wo die gerade mit Stadia die Leute ein Vertrauen verlieren, weil sie ihre eigenen Studios einstellen und dann kommt gerade so etwas von so einem populären Game. Das verstehst du nicht. Weißt, der ist ja auch genug gross und jetzt hat man es ja gelesen. Du könntest wenigstens meinen, nachdem die Artikel erschienen sind, dann hat Google reagiert. Aber nicht einmal dann. Also wirklich.
Nein.
Unglaublich. Er hat auch geschrieben, er hat sich schon ein iPhone bestellt, obwohl er das Leben lang ein Apple-Hasser war. Muss ich so sagen, es bringt ihm definitiv
nicht viel. Das weil
er nutzt ja Google-Dienst und nicht, es liegt ja nicht. Aber
ja.
Jedenfalls schade für die, die Stadia nutzen und den Port nicht bekommen. Und ja, ich finde das fast das schlimmere Zeichen, ehrlich gesagt, als das von letzter Woche. Also, wenn man so schlecht mit. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht ein unwichtiger Partner. Ich meine, das Game hat sich, jetzt habe ich die Zahl nicht, aber x-millionenfach verkauft.
Das sicher, aber ich glaube, das ist halt dann auch wieder so ein bisschen das sind dann wieder zwei Sachen, wo wahrscheinlich das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, wo jetzt einfach Stadia darunter leidet, dass irgendwie die im Customer Service von Google, wo im Firmenbaum wahrscheinlich so weit weg ist, also weiter weg ist als Digitec und Coop irgendwie oder so, weißt du?
Nein, das stimmt.
Ja. So wie er jetzt auch ein iPhone bestellt, oder? Das
ist ja, natürlich.
Aber ich finde, Negativpresse ist immer gut. Ist ein gefundenes Fressen für uns.
Das ist so.
Gut, da ist auch interessant, wenn du das vergleichst. Ich habe gerade einen Artikel gelesen wegen Steam und dem Epic Store. Den gibt es jetzt 1 oder 2 Jahre.
Sicher 2, oder?
Und dann haben auch viele Entwickler gesagt, hey, Customer, also Support für Entwickler bei Steam, das ist die Hölle. Wenn du nicht einfach einen kennst, und das habe ich auch schon von Schweizer Entwicklern gehört, wenn du nicht einen kennst bei Valve, dann ist das Verschissnigste. Es ist mega mühsam, auf dieser Plattform irgendetwas zu implementieren und Updates zu machen und wenn du ein Problem hast und so, der Support. Also, oder? Und das ist eine riesen Firma, auch für Games, die grösste Plattform. Und denen ist es auch scheißegal. Aber ja, klar, die haben es einfach nicht mehr nötig. Oder? Dort müssen die Leute kommen. Aber Google hat es ja nötig. Aber ja.
Dem Epic?
Offenbar auch nicht.
Geht's? Okay.
Ja, genau, dort ja. Sechs offenbar super, der Service, sagen sie. Ja. Die haben natürlich auch weniger, klar, haben auch viel weniger Entwickler, die dort ihre Games publizieren.
2018 übrigens, 6. Dezember 2018 ist er online.
Ja.
3 Jahre.
Okay. Dann bleiben wir gerade bei Games, und zwar Riot Games sind mal wieder in den Schlagzeilen wegen sexueller Belästigung. Und das mal ist es der Chef, also... Ja. Der CEO von Riot Games sind die League of Legends machen, Valorant und so. Aha. Und Genau, die sind ja in den letzten paar Jahren sind die schon ein paar Mal dort gewesen, weil die offenbar also ein bisschen das ganze Klima, also die Gerüchte und die Vorwürfe es einfach gegeben, das Klima von so ein bisschen Bro-Kultur, wo einfach eben immer ein bisschen Grabsch und dumme Sprüche und so, also jetzt alles Mögliche von Vorwürfen gegeben und die haben dann auch reagiert und intern also ein Team eingestellt, also ein externes Team, das das glaube ich, analysiert und ein Team, das gegen das vorgeht, also zumindest Bemühungen zeigt, zumindest haben sie das gesagt, aber eben, ich meine, wenn es beim Chef schon anfängt, dann ist
ja, ja, ja dann beim CEO.
Dann tröpfelt es aber.
Der Nicolo Laurent, wo da laut Anklageschrift gegenüber einer Mitarbeiterin unerwünschte Avancen gemacht hat. Sie drängt hat hinter dem Rücken, mit, also hinter dem Rücken von seiner Frau mit ihm zu schlafen. Er hat sie angestachelt, sich unprofessionell zu benennen. Also unprofessionell im Sinne von erotischer zu benennen, erotischer anzulegen. Und auf Zurückweisung hat er mit Schikanen und Drohung von Kündigung reagiert oder ihre Pause verweigert, Überstunden verweigert und wie du schon gesagt hast, viel eben, es ist überhaupt ein bisschen so eine komische Kultur dort. Mhm. So Chefs, die anderen Mitarbeitern während dem Meeting ins Gesicht furzen. Und,
Was? Jetzt ist alles das gerade unter dem Neusser runtergegangen da vom Phil.
Das hat in den letzten Dingen eben geheißen. Ja. Aber so wirklich, das ist so eine Fraternity-Culture, weißt du, wie sagen wir
ja, so Frats,
ja. Aber auch männliche Mitarbeiter haben schon gesagt, also sie sind auch schon dort sexuell belästigt worden, beziehungsweise eben haben auch schon so Schikanen erlebt und Riot Games haben überhaupt so eine Kultur, quasi, dass während der Anstellung bist du unterschreiben, dass du Riot nicht darfst verklagen und wenn das ist, einfach so, schon kann man ein Problem auch gerade von Anfang an aus der Feld schaffen. Ja. Und jegliche juristische Beschwerden werden einfach automatisch an irgendeinen unabhängigen Schlichter weitergeleitet, einfach um die Geschichte aus der Welt zu schaffen, dass so etwas ja nicht vor Gericht kommt. Und das war eben im Mai 2019 gewesen, haben auch etwa 100 Riot-Mitarbeiter wegen dem mal einen Streik gemacht und die Arbeit quasi geschlossen, als Gruppe niedergelegt und aus dem Gebäude raus. Also man könnte, also bevor wir irgendwie jetzt kommen mit, ja, stimmt das echt wirklich mit diesen sexuellen Übergriffen und so, oder ist das wieder jemand, also könnte das eine Frau sein, die einfach versucht, irgendwie das Geld zu machen und so. Ich glaube, gerade bei Riot Game können wir uns sicher sein, dass es eher passiert ist, als dass es erfunden ist.
Also logisch, wissen wir es nicht, aber genau, es wirft halt einfach ein mega schlechtes Bild auf die Firma, wenn es einfach schon so viele Vorwürfe gibt. Und mit, klar, eben, dann tut man einfach wegschauen, weil man es einfach nicht will wahrhaben, weil man halt das Game geil findet und so. Andererseits ist halt im Game gehörst du ja irgendwie, dort ist die Community auch manchmal sehr
nicht untoxisch.
Genau.
Apropos Firmen, die mit Problemen zu kämpfen haben, CD Projekt Red oder CD Projekt Red oder wie auch immer das heisst, einfach die, die Cyberpunk und The Witcher gemacht haben, sind gehackt worden und mit einer Ransomware-Attacke, das heisst, wahrscheinlich haben sie dort PCs gesperrt und wollen jetzt irgendwie Bitcoin und sie haben gesagt, ja, nein, das zahlen wir nicht, aber es ist nur ein weiteres Kapitel. In der Tragödie, die CD Projekt ist.
Ja, vor allem Cyberangriff für die, die Cyberpunk gemacht haben. Das ist natürlich gegeben. Das ist ein gefundenes Fressen, oder? Aber genau, das Lustige ist dort schon irgendwie, die haben ja auch gerade die Meldung, das Mail, wo der, also das Mail, die Nachricht, die der denen geschickt hat. Hey, das, also wir haben das gelesen. Das ist irgendwie, ich meine, erstens, ich weiß auch nicht, ob der nicht richtig Englisch kann. Oder einfach, das ist grossartig. Der hat geschrieben, also, ich lese das mal vor. Hello CD Projekt, ganz viele Ausrufezeichen. You have been epically pwned. We have dumped full copies of the source codes from your perforce server for Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent and the unreleased version of Witcher 3. We have also dumped all of your documents relating to accounting and administration, legal, HR, investor relations and more. Also, we have encrypted all of your servers, but we understand that you can most likely recover from backups. If we will not come to an agreement Then your source codes will be sold or leaked online and your documents will be sent to our contacts in gaming journalism. Ich check meine E-Mails. Your public
image
will go down the shitter even more and people will see how you shitty your company functions. That's so good.
How you shitty your company functions.
We'll see how you shitty your company functions. Investors will lose trust in your company and the stock will dive even lower. You have 24... hours to contact us. Okay, dann stimmt, mittlerweile ist es auch rausgekommen, die kommen irgendwo aus dem Osten, hat es geheißen. Also irgendwie, vermutlich auch, die gerade auch von Polen sind oder wo auch immer. Keine Ahnung, das weiss man nicht, aber die haben das geleakt und was ich heute gerade auch gelesen habe, offenbar sind die schon jetzt im Umlauf, also sie sind am Leute suchen, was kaufen. Also für irgendwie, wo ist das gestanden, ob ich 7 Millionen, 1 Million ist Startgebot für den Code von Cyberpunk. Sofort zahle ich 7 Millionen, kannst du es gerade haben. Und ich habe neben dem Quellcode dann noch alle anderen gestohlenen Daten haben. Osteuropa, sagen sie einfach. Nein, genau, das ist so ein Witz, oder? Das ist natürlich so, kein Mensch, also ich glaube, kein Mensch wird das kaufen, das bringt dir ja nichts, den Source Code.
Ja, du kannst dann in den Projekten so, sie wollen denen das verkaufen, aber sie, we don't negotiate, oder?
Ja, genau. Und sicher verschissen für die. Ich denke auch, das grössere Risiko oder das brisantere sind vielleicht schon die Investorsachen, aber auch mehr für, ja, für die Investoren, je nachdem, was dort rauskommt, was für Informationen. Aha. Was dir genau gelaufen ist, vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr für, weißt, was sie schon gewusst haben, wie scheiße das Game wird und so Sachen. Klar, am Image könnte es natürlich schon noch ein bisschen mehr schaden, aber vermutlich rechnet man sich es dort einfach eben. Also, weißt, was bringt es dir denn zu zahlen? Weißt nicht, ob sie es dann wirklich entschlüsselt und Schaden haben wir einen Weg schon gehabt, ob sie dann ein bisschen mehr macht, vermutlich auch keinen Unterschied mehr.
Also, genau. Ja, vor allem, wenn sie es dann auch noch... Also hat es CD Projekt öffentlich gemacht?
Ja, oder? Ja, mit dem Schreiben. Also, das haben sie gerade auf Twitter, wenn sie das postet.
Weil damit nehmen sie eigentlich, glaube ich, auch schon ziemlich viel Verhandlungsmacht der Erpresser weg, weil sie sagen, schaut, wie viel Schaden wollt ihr uns jetzt noch mehr hinzufügen? Offenbar, wahrscheinlich hat CD Projekt auch in dem Fall gar nicht allzu viel mehr zu verstecken, weil also, ich nehme mal an, es ist kalkuliert, das Risiko.
Genau,
sie gehen davon aus, was ist der grösste Schaden, den sie uns hinzufügen könnten? Mhm. Was für einen Schaden haben wir, wenn wir es jetzt einfach öffentlich machen, dass wir gehackt worden sind und dass man das Zeug kann kaufen kann und dann haben sie gefunden, also komm.
Ja, und sie haben geschrieben, persönliche Daten sind nicht drin gewesen. Also sind es, genau, ich glaube, denke auch, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, vermutlich sind, klar, das sind Backups, das sind vielleicht nicht gerade auf dem aller neuesten Stand, who knows, das weiß ich nicht, aber gewisse Investorenbeziehungen vielleicht sich noch ein bisschen mehr verschlechtern, aber ich meine, die klagen ja schon gegen sie und also, genau, ich bin nicht sicher. Aber ja, bitter auf eine Art, die können da keine Verschnaufpausen über.
Ja.
Gut, dann haben wir noch drei Sachen. Zum Filmischen über gehen wir jetzt. Und zwar HBO. Genau, wir haben sie ja auch schon von der gehabt. The Last of Us wird ja verfilmt als Serie eben von HBO. Und jetzt sind die beiden Hauptdarsteller bekannt worden, die Besetzungen. Und ja, also ich finde es da interessant. Der eine ist der Pedro Pascal, der wird den Joel spielen. Kennt man ja jetzt gerade aus Mandalorian oder eben Game of Thrones, wo er den...
Oberyn Martell.
Genau. Der spielt. Und... Das ist lustig, als ich sie gelesen habe, die Bella Ramsey spielt, die von Game of Thrones, sie wird...
Lady Mormont.
Lustig war aber, als ich noch gelesen habe, Ramsey? Aber was für ein Ramsey hat es dort gegeben? Ich so, haben die jetzt den Namen verwechselt? Aber nein, die heißen echt Ramsey, so lustig. Weil Ramsey war schon der Oberwichser gewesen, von Game of Thrones, oder? Ich war wirklich gerade einen Moment verdammt verwirrt. Nein, genau, sie ist die Kinder... Nicht Königin, sondern... Was ist eigentlich ihr Titel? Fürstin oder so.
Ja.
Einfach vom Norden, halt auch von so einem Fürstentum.
Also Oberhaupt, Oberhaupt vom Haus Mormont auf der Bäreninsel. Und das ist so eine kleine Insel im Norden mit irgendwie, keine Ahnung, 50 Seelen drauf oder so etwas. Und, ich finde es eine mega spannende Castingwahl. Der Pedro Pascal als Joel sehe ich voll.
Ja,
sehe ich auch voll. Nicht nur wegen dem Optischen, sondern auch sonst vom Schauspielerischen her irgendwie. Wir haben es eigentlich in Mandalorian hat er es irgendwie schon fast, als ob das eine Audition gewesen wäre. Ein Probensprechen, so wortkarg und aber doch irgendwie so langsam eine Beziehung zu einem Kind aufbauend, wo er am Anfang eigentlich gar nicht so als sein eigenes will. Hingegen Bella Ramsey, eben die in Game of Thrones Lady Mormont spielt, die sehe ich noch nicht so als Dally. Weil sie ist wirklich also, das ist jetzt unfair. Ich kenne sie halt nur aus Game of Thrones. Und dort ist sie einfach so ein toughs, fast schon ein böse, also weißt du, mit ihrem bösen Gesichtsausdruck. Sie ist richtig so eine, mit der willst du keinen Streit haben. Und Ellie aus The Last of Us ist hingegen eher so frech, verspielt, unschuldig, naiv. Also irgendwie so alles, was Bella Ramsey in Game of Thrones nicht ist.
Ja gut, das ist die Frage, eben, welche Ellie nehmen. Also im zweiten ist es wieder ein bisschen anders.
Das ist so, aber ich nehme an, sie fangen am Anfang an.
Nein, keine Ahnung, keine Ahnung. Die spielt übrigens auch bei His Dark Materials, hat sie auch noch so eine Nebenrolle. Ah. Spielt sie aber einfach in eine ähnliche Person auf eine Art. Ich finde es auch noch interessant. Also, aber ich muss sagen, die Serie, ich kann es auch nicht, das Simon muss ich gar nicht fragen, aber Luca, dich interessiert die dich?
Ja, unbedingt. Nochmal, ich bin doch, ich bin sehr, also vor allem jetzt mit dem, also wenn ich nur schon Pedro Pascal lese, ich bin ein Fan von dem. Eigentlich mehr oder weniger seit Game of Thrones und vor allem nachher bei Narcos, wo er auch noch gespielt hat auf Netflix.
Ach, stimmt, das ist ja eher, klar.
Genau. Seitdem bin ich eigentlich mega Fan vom Schauspieler und wenn ich ihn einfach schon mal sehe, der macht mit, ist es für mich schon mal ganz auf. The Last of Us, ich habe ja das erste Teil 1, ist quasi mal mein Game of the Decade gewesen, sozusagen, im Gegensatz zum 2. Und darum bin ich absolut interessiert und es gibt ja auch viele Gründe zum Hoffnungen haben für diese Serie. Also erstens mal HBO, und zweitens der Neil.
Ja, das heisst also zuerst mal, es hat sicher Softporn drin.
Also, ich glaube es nicht, weil der Last of Us hat eigentlich nicht so viel Porn.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Aber der Co-Schöpfer von The Last of Us, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, der Neil Druckmann. Der Neil Druckmann ist ja auch wieder als schreibt die Serie mit, zusammen mit dem Craig Mazin. Und der wiederum hat auf HBO bei Tschernobyl mitgeschrieben. Mm. Also da ist viel Potenzial. Also erstens mal, dass man das Source Material, das Quellmaterial treu bleibt. Und zweitens, dass es auch wirklich gut kommt. Da ist viel dabei.
Viel Pedigree. Sorry,
noch schnell ein letztes Ding. Der Gustavo Santaolalla, der die Musik schon zum Game geschrieben hat, wird sie auch für die Serie schreiben.
Nice.
Okay. Ich habe das erste Game ja schon auch gut gefunden von der Story her und so. Es ist einfach gameplay-mäßig nicht unbedingt gerade mies gewesen, aber das erste bin ich schon recht pumped gewesen. Ich finde, das zweite habe ich dann gar nicht mehr angeschaut. Aber ich finde, die Serie kann auch gut kommen. Also das ist nicht, du hast schon recht viel, mich musst du gar nicht fragen. Ich werde sicher mal reinschauen, aber ich werde nicht sehr viel Vorschuss. Ich habe nicht viel Vorschusslorbeeren für so etwas übrig.
Ich habe einfach da irgendwie, aber mich lustet jetzt nicht mega, weil das ist wie so etwas, wo ich nicht unbedingt eine Serie brauche, oder? Weißt du, weil die Film ist, das Game ist ja, will ja eigentlich schon ein Film sein, das ist ja, weißt du, wie ein Uncharted, das ist bei dem Film genau das Gleiche. Da bin ich eigentlich skeptisch, andererseits ist das auch mehr so ein Unterhaltungsblödelfilm in Indiana Jones mäßig, wo kannst du mal schauen und eine Serie geht halt auch länger, oder? Und da frage ich mich schon, bietet die mir, also weißt du, oder jetzt, mein erster Impuls ist, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe das Game gespielt, wo irgendwie schon lange genug gegangen ist, inzwischen noch eine Serie drehen, wo ich die gleiche Geschichte nochmal gesehen habe. Aber hey, eben, du, wenn es spannend gemacht ist und so.
Ja,
ich glaube, was mich auch noch mega interessiert, ist, mal eine Spielverfilmung eben als Serie zu sehen. Und schau, wie das rauskommt. Du siehst so viele Spielverfilmungen, die innerhalb von 2 Stunden irgendwie das Gefühl wollen verfrachten, das du gehabt hast bei stundenlang in einem Spielgame, oder? Ja. Das, was eigentlich schon fast unmöglich ist. Und mal den Versuch zu sehen, eine Serie zu machen, wo du auch mehrere Stunden Zeit hast, um mit dem quasi wie im Game mit den Charakteren dich zu beschäftigen. Und wenn ich dann noch sehe, wer sonst noch alles beteiligt ist, der schon das Game gemacht hat, ich bin schon recht pumped, muss ich sagen.
Gut Punkt. Also, dann die letzten 2 Sachen, eigentlich. Ja, der Pedro, der betrifft es auch noch indirekt. Und zwar geht es um den Mandalorian, die Gina Carano. Habe ich es eigentlich richtig geschrieben?
Carano habe ich auch geschrieben.
Carano. Vielleicht habe ich den Namen falsch abgeschrieben. Nein,
Carano.
Nein, Carano heisst die. Stimmt, da hat es so zu viel. Genau.
Jetzt stimmt es schon nicht mal mit Namen. Wir werden immer schlechter. Nein!
Hey, das sind ja nur Notizen. Genau, das ist die, wo die Söldnerin gespielt hat im Mandalorian. Du weißt nicht, wie sie heißt.
Cara Dune, glaube ich. Mit Dune. Cara Dune.
Einfach die Muskulöse, die damit die fette Gun hat und die Partnerin ist von Mandalorian. Also Partnerin einfach zwischendurch. Und Lucasfilm hat die rausgestellt. Und ja, eben, also sie haben ja nicht explizit einen Grund genannt, eigentlich, aber sie haben dann gleich gesagt, dass die Social Media Posts, wo sie halt Leute beleidigt, basierend auf ihrer Kultur und Religion, das ist etwas, was wir inakzeptabel finden. Und sie hat eben dort halt alles Mögliche von Leuten beleidigt, von, es ist dort antisemitisch, transphobisch, Corona-Skeptiker, also wirklich, also das
ja, also Programm leider recht, ja, recht wirklich übel. Also gegen Black Lives Matter hat sie sich ausgesprochen, sie hat den Sturm aufs Kapitol in Washington am 6. Januar befürwortet, sie macht sich über Corona-Schutzmaßnahmen lustig, sie gilt als Impfgegnerin, also an sich würde ich jetzt nicht unbedingt gerade als Verbrechen sehen, aber ja, eben dann kommen noch die Anti-Trans-Sachen raus. Es ist leider wirklich eine Enttäuschung, weil ich habe sie als Charakter in The Mandalorian habe sie grossartig gefunden, weil sie ist eine starke Frauenfigur, die es aber einem nicht so offensichtlich aufdruckt. Also es ist nicht so einfach, damit man eine hat, quotenmäßig, sondern sie steht wirklich wie das. Sie verkörpert das mega gut, kann ich sagen. Sie ist charismatisch, hat Punch und sie hat auch nicht irgendwie so eine perfekte Modelfigur. Ist auch schön einmal zu sehen, dass eine starke Frauenfigur nicht unbedingt Lara Croft oder Wonder Woman muss sein, oder? Und es ist einfach schade. Es ist schade.
Genau. Also
ich habe ihren Auftritt jetzt sehr schwach gefunden, eigentlich, aber als ich das geschaut habe, irgendwie, es ist also ein bisschen random, also durchschnittlich, aber ja. Ich finde es jetzt nicht schade. Also,
ja, ich habe sie in der Serie sympathisch gefunden. Aber ich habe es mir interessant gefunden. Klar, vermutlich findest du in jedem Bereich mehrere Beispiele, aber da ist halt auch die. Sie ist ja auch so eine MMA-Fighterin, also ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, sie ist zumindest gsi. Und das gleiche wirklich bei dieser Ronda Rousey, die ist ja auch mal der Star in dem MMA und das ist offenbar auch so eine transphobe Pfeife. Also ist. Ja, anyhow.
Man kann sich halt heute mit diesen Social Media und so, kannst du natürlich, du bist einfach wirklich selber geschuldet, wenn du das nicht im Griff hast und so. Ich meine, das ist ja, ich bin jetzt auch nicht ein ausgesprochener Fan von irgendwelcher Cancel Culture und so. Aber in dem Fall ist es ja nicht dann etwas anderes. Also weißt du, es ist nicht irgendwie von einer politischen Diskussion ausgeladen worden, sondern aus einem familientauglichen Star Wars Ding, wo halt, ja, da kannst du das einfach wirklich nicht. Ja,
und vor allem, weißt du, es ist ja gleich, wenn sie mal etwas gesagt hätte. Aber es ist ja wirklich das komplette Programm über längere Zeit. Und dann findest du, okay, also dann.
Das und auf das angesprochen, irgendwann mal hat sie dann auch noch gesagt, ja, eine konservative Republikanerin sie heutzutage fühlt sich an wie damals die Juden im Holocaust, was ein schlechter Vergleich ist. Also extrem Vergriff in der Wortwahl. Und was auch schade ist, es ist nie irgendein. Entschuldigung vielleicht mal für das, also nicht unbedingt, dass sie muss alles verleugnen, für was sie steht, sie darf ihre eigene Meinung haben, aber gewisse Aussagen, wie zum Beispiel das hure Holocaust-Ding, sorry, da muss jetzt wirklich nicht, also da dürfen wir wirklich sagen, sorry, wir machen das Fan jede Woche bei uns im Podcast am Anfang vielleicht, dass wir mal sagen, sorry, aber einfach sag wenigstens, sorry, ich habe mich im Ton vergriffen, das hätte vielleicht so nicht sollen sagen, also, ist nicht gerade alles vergeben und vergessen, aber es hilft, und das macht sie halt nicht.
Okay, dann die letzten News. Der ausführliche Text hat ja der Luca auf unserer Seite geschrieben, aber du kannst doch gleich noch mal kurz das Wichtigste zusammenfassen, und zwar Blue Sky Studios, die gibt es nicht mehr.
Genau, Blue Sky Studios gibt es nicht mehr, oder beziehungsweise wird es ab April 2021 nicht mehr geben. Blue Sky Studios sind die, die den Ice Age-Film vor allem gemacht haben. Robots haben es gemacht, Epic haben es gemacht, der neue Peanuts-Film mit dem Snoopy und so, also oder Rio, die zwei Teile. Ist ein Studio, das früher 20th Century Fox gehört hat. Disney hat ja quasi die ganze Filmabteilung von 21st Century Fox, das ist die Übermutter, hat quasi das ganze Filmbusiness abgekauft, das, was dann eben 20th Century Fox ist. Und Blue Sky hat, also das Animationsstudio von Blue Sky, hat dort dazugehört. Und ja, das wird jetzt eingestampft, offiziell, laut Studiosprecher wegen der aktuellen Wirtschaftslage. Ich bin der Meinung, Disney hätte Blue Sky über kurz oder lang sowieso eingestampft. Disney hat schon zwei Animationsstudios, ihre eigene Walt Disney Animation Studios, die es seit 70er, 80er Jahren oder so gibt, und Pixar. Von dem her, es hat für sie wie keinen Grund gegeben, eigentlich den auch noch zu betreiben. Meiner Meinung nach hat man wahrscheinlich ein, zwei Jahre lang versucht, einen Käufer zu finden oder jemanden, wo man das abtreten kann. Oder das Problem ist, wenn du wahrscheinlich die Studios verkaufst, dann verlierst du auch die ganzen IPs und Franchises wie Ice Age und so. Und das willst du dann halt gleich behalten.
Ja, das ist aber auch der einzige Brand von denen, der eigentlich noch etwas wert ist, oder? Weißt du, weil Peanuts, das ist ja eh nicht denen, oder? Das habe ich übrigens von diesen Filmen, finde ich, das gerade der beste. Ich habe all die gesehen. An Epic weiss ich aber ehrlich gesagt nicht mal mehr, wer das das ist, aber ich weiss, ich habe den gesehen.
Ja.
Rio ist...
Ja, ich auch gesehen. Epic habe ich auch gesehen.
Rio ist easy gewesen, Robots ist easy gewesen, Ice Age, ich ehrlich gesagt auch noch immer... Ja, ist okay gewesen. Ist mal witziger, mal weniger witzig gewesen.
Also die ersten zwei finde ich noch... Ja. Die ersten zwei habe ich wirklich eine hohe Meinung davor, danach geht es wirklich immer mehr.
Rasant geht es dann bergab, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Aber der erste ist super gut gewesen. Und,
vor allem der erste, ja. Der zweite finde ich auch noch okay. Ist auch schon ein bisschen mehr, aber...
Kannst von der Animation aber auch nicht mehr schauen, oder?
Stimmt. Also, ja. man sieht einfach, es ist urad. Ja. Und man hat eine spannende Background-Story. Der Grund, warum sie Ice Age sich für diese Story entschieden haben, Ice Age zu machen, ist, es ist einfach einfacher gewesen, zu rendern, eine Landschaft, die einfach weiss oder grün ist. Und ein paar Bäume hat und sonst nichts. Oder? Also statt in, keine Ahnung.
Ja, Rio haben sie ja dann später auch schon noch gemacht, in den Dschungel und so. Also von dem her.
Irgendwann einmal, dann Jahre später. Also man sieht ja schon zwischen Ice Age 1 und 2 einen riesen Gump, was die Animation betrifft. Wenn man gemerkt hat, einfach Ice Age ist halt ihre erste.
Das Original Toy Story großartig. Habe ich mir letztens wieder mal gönnen. Es ist unmöglich, es ist so krass, oder? Ich meine, da hast du auf der Switch bessere Grafik heute. Das ist so derbe, oder?
Sicht aus der Hölle, aus der Hölle, Mann.
Ja.
Vor allem Tier. Das animierte Fell von den Tieren ist...
Ganz geil.
Das ist einfach irgendein Matschscheibe. Ja.
Also,
ja,
mehr dazu hat im Lukas im Text auf digitech.ch lesen. Also, dann können wir doch noch... Wir sind eigentlich schon beim Big Screen. Wir gehen noch offiziell im Big Screen über. Ich habe immer noch so hohe Flügel bei uns im Fall. Das ist furchtbar. Und ich schaue aktuell.
Musst du wieder mal waschen?
Hey, das ist wirklich von so einer verdammten Pflanze. Irgendwie haben wir die eingeschleppt. Und das hat einfach hunderte. Jetzt nicht mehr. Egal. Alice in Borderland habe ich angefangen zu schauen.
Hast du noch nicht fertig?
Nein, ich bin Folge 4 habe ich glaube gesehen. Du bist schon fertig, oder?
Ja, er hat durchgesucht. Ich habe ja meinen Schleimbeutel da gehabt und dann habe ich einfach die Entzündung am Schleimbeutel gehabt, dann habe ich nichts machen mit irgendeinem, also mit dem Arm und so. Darum habe ich das Einzige, was ich machen konnte, ist einfach Fernsehen schauen. Und dort ist das gerade rausgekommen. Ich habe es gerade in einem Tag irgendwie, glaube ich, durchgesucht. Ja.
Okay, gerade so gut finde ich es nicht. Also so hätte ich können bingen, aber jedenfalls ist eine japanische Serie.
Ja, ich kann nichts anderes können machen. Nein, ich kann nicht können gamen, ich kann nichts können machen. Dann ist so wie ich hätte es wahrscheinlich auch nicht binge still gesagt, wenn ich es nicht gehabt hätte. Ja. Also erzähl, was es ist.
Genau, ich kann nur mal sagen, es hat jetzt nicht mit der super Qualität, dass du es durchbingen hast. Aber genau, es spielt in der vermutlich heutigen Zeit oder so, von der Anfang, kann ich mich gar nicht genau erinnern. Jedenfalls in Tokio und dann plötzlich vom einen Moment auf den anderen verschwinden alle Menschen, außer eben ein paar. Also die einen sind gerade in der Scheisse mit zwei Kollegen, sie sind dritte. Und dann kommen sie raus und alle Menschen sind weg. Und dann merken sie, dass sie irgendwie, eben, sie wissen nicht, was passiert ist und sie wissen auch nicht, ob sie eigentlich irgendwie keine Parallelwelt sind und so. Das ist halt was die Serie dann irgendwie auch dir herausfinden will. Das habe ich mittlerweile, so weit bin ich nicht. Das zentrale Element ist aber, dass sie dort wie gezwungen werden, zum Games zu spielen. Und der eine Dude ist eben so ein der Gamer, oder? Das kommt ein aus dem raus. Am Anfang war er immer am Gamer gewesen, und jetzt ist er in der Welt, wo er muss gamen und es geht um sein Leben. Und zwar musst du dort wirklich mitspielen. Also wenn du kommst dann an einen Ort, wo du mitspielen musst, oder es lohnt sich dann dorthin, und dann, sobald du einfach aus dem Spielfeld gehst, dann kommt irgendwie aus dem Himmel, irgendwie satellitenmäßig, kommt einfach gerade zack, Kopfschuss aus dem Himmel, oder?
Laser,
ein Laser und tötet dich. Und es geht, geht aus dem Leben und Tod. Und sie kommen dann immer, jeder muss ein Handy nehmen, und dort steht dann irgendwie, was für ein Spiel und Bedingungen und wie lange das Zeit haben. Und dann ist es echt so, in jeder Folge ist meistens, in der ersten zumindest, ist immer ein neues Spiel, was dann machen. Eben, du hast geschrieben, so ein bisschen Mischung zwischen Saw und Tribute von Panem. Eigentlich eben Battle Royale, aber die meisten kennen vermutlich...
Tribute von Panem.
Panem hier, ja. Aber mich hat er auch sehr an Battle Royale erinnert. Das ist eben auch so ein japanischer 80er-Jahre-Actionfilm, wo eben ein Haufen Schüler auf eine Insel geschickt werden und am Schluss ist einfach der überlebt, der kann gehen. Und da ist das Gleiche. In den meisten Spielen überleben nämlich nicht viel oder nur einen. Ja. Oder mal auch gar keinen. Und das ist aus dem Trailer aus, habe ich ehrlich gesagt etwas ein bisschen Lustigeres erwartet. Und die Serie ist aber schon ist eigentlich sehr ernst. Oder? Wird dann nicht irgendwo ein Witz gerissen, wenn irgend anderer stirbt, sondern wirklich, dann sind es halt irgendwie auch tragisch, wenn dann alle Kollegen gestorben sind und so. Und das ist dann auch Also ist jetzt nicht irgendwie überbrutal, aber einfach eben, die Leute werden halt verschossen und so. Ist jetzt auch nicht zimperlich. Ich finde aber eben, erstens ist es interessant, die Geschichte, du willst natürlich wissen, was ist das für ein absurder Ding? Sind sie in einer Parallelwelt, Universum? Wie können sie zurück? Und dann irgendwann treffen sie halt auf andere Leute, die schon ein bisschen mehr wissen. Und es ist interessant, eben. Und dann natürlich, die Spiele sind geil, oder? Wenn sie, ja, eben, die haben dann wirklich etwas von so. Zum Teil sind sie dann auch, weißt du, wie ein Trick dahinter, oder? Also, es ist nicht so straightforward. Du musst halt, ja. Aber ja, es ist geil gemacht. Also, ich finde es unterhaltsam.
Bist du beim Hutmacher?
Ja, der Hutmacher. Ja, genau, dort bin ich jetzt.
Ja.
Die Folge habe ich noch geschaut.
Das ist, weil, ja, es hat alles noch so ein bisschen, darum heisst es auch Alice in Borderland, es hat alles so ein bisschen Alice in Wonderland Vibe, weil es geht dann auch so um Spielkarten und eben es gibt einen Dude, wo der Hutmacher ist und so. Ich finde, ich habe sie recht cool gefunden und auch gemacht, recht cool gemacht gefunden und so. Es ist halt nach derbe, wie es irgendwie, wenn Tokio so ohne Leute gesehen ist. Es ist so ein bisschen, gerade jetzt in der Pandemie, wo tatsächlich das ja passiert ist, wo da habe ich ein Foto gesehen von der Japan Times oder so, ist der Fotograf raus und hat wirklich ein Bild gemacht von Tokio ohne Leute. Das ist ein Zufall, dass das jetzt gerade so ist. Das hat natürlich dann alles geändert. Das kommt natürlich schon in der ersten Szene, ist die grosse Kreuzung und so, die jeder kennt und so. Und einfach ohne Leute dann. Weil dort fängt eigentlich das Ganze an. Logischerweise ist es dort. Wo auch sonst in Tokio. Ja,
Shibuya.
Shibuya Crossing. Aber ist ich habe es im Fall wirklich überraschend gut gefunden. Ich habe es meiner japanischen Kollegin, die Alice auf Instagram heisst, geschickt. Ich habe gedacht, das findet sie sicher super. Nein, also, schauen sie nicht, das ist ein Scheiß Manga. Finden sie nicht gut.
Ja, genau, es passiert auf einem Manga. Ja,
es ist ein Manga, ja, ursprünglich.
Genau. Ich habe noch kurz geschaut, ob der Regisseur sonst noch etwas gemacht hat. Ich habe nur Bleach habe ich gekannt. Ich habe aber noch nicht geschaut, aber der ist auch auf Netflix. Und das ist auch, so ein, bisschen, ist auch ein Manga-Verfilmung mit irgendeinem Riesenschwert. Und, ja, aber... Nein, genau, ich finde es ist spannend und die Games interessieren dich natürlich immer, wie sie dort rauskommen und der Trick dahinter. Und den merkst du irgendwie schon zum Teil, das ist nicht irgendwie ultra high production value, wenn es irgendwelche Tiere, die dann zum Glück ist es ein bisschen dunkel, zum Beispiel schon gesehen, die nicht so gut gerendert sind. Oder sich natürlich zum Teil schon ein bisschen dumm verhalten. Oder Sachen nicht ganz logisch sind, aber eben insgesamt.
Ja, ja.
Und sehr unterhaltsam, wirklich sehr unterhaltsam. Mhm. Und die zweite Staffel käme ich auch schon, habe ich gelesen.
Ja, es ist die muss kommen.
Hätte es bestätigt.
Die muss kommen. Habe ich es verpasst? Wo läuft die Serie?
Netflix, auf Netflix.
Netflix. Ja, und wie viele Folgen?
Ich glaube acht.
Acht, ja, ich meine, die sind acht.
Ich habe es gedacht.
Acht Folgen an.
Etwa so dreiviertel Stunden gehen es schon.
Okay.
Ja.
Cool.
Ja, es sind acht, genau, und genau so. Also, ja.
Cool.
Also, dann hast du auch noch irgendein Filmchen geschaut.
Ich habe auch noch ins Film geschaut.
Und also,
reden wir zuerst über den Film. Sonst verlieren wir uns die anderen, die können wir nachher gerne noch führen. Wir müssen unseren Teams-Chat veröffentlichen, wo wir uns geführt haben. Ich hätte mich fast errankt. Das ist wirklich... bin kurz davor gewesen, aber... bleiben wir noch zuerst schnell beim Film. Ich habe mir gestern Nachmittag auf Netflix News of the World reingezogen. Das ist vom Jason Bourne, Regisseur Paul Greengrass, mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle. Der Film, eben, wie gesagt, ist seit dem 10. Februar auf Netflix, hat schon zwei Golden Globes Nominierungen bekommen und gilt darum auch als Oscar-Kandidat. Womit haben wir es zu tun? Es ist News of the World ist ein Western-Drama. Sprich, er spielt 1870 in der texanischen Prärie, etwa 5 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs zwischen den Nord- und den Südstaaten. Und Tom Hanks ist dort der Ex-Konföderations-Captain Jefferson Kyle Kidd. Und er ist einfach einer, er zieht von Stadt zu Stadt und liest den Leuten dort, quasi, wie er selber schon sagt, für ein offenes Ohr und 10 Cent die Nachrichten vor. Also quasi eben das Neues aus der Welt. Weil eben 1870, wir sind in einer Zeit, wo das Bildungsniveau relativ tief ist. Viele Leute können halt nicht lesen und Zeitungen werden auch nicht in alle Ecken vom Land ausgetragen. Und ja, darum ist er halt so ein bisschen wie der Nachrichtensprecher vor der Zeit vom Fernsehen. Es gibt tatsächlich einen Charakter, der ihm einmal so sagt, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass man mit Nachrichten vorlesen ein Geschäft machen kann. Das ist eigentlich das, was wir drei da mehr oder weniger machen den ganzen Tag. das Problem ist halt ein bisschen zu dieser Zeit, dass die Straßen zwischen diesen Städten, die sind halt nicht ganz sicher, sie sind gefährlich, das Gesetz ist nicht überall. Ja. Und das bekommt der Hanks halt vor allem eines Tages zu spüren, wo er auf ein verwaistes, zurückgelassenes Mädchen trifft. Die wird gespielt von der deutschen Darstellerin, Kinderdarstellerin Helena Zengel. Und er will sie halt nicht allein zum Sterben zurücklassen und nimmt sie mit. Und quasi auf eine lange Reise nimmt er sie mit quer durch das ganze Land, um sie zurück zum letzten, zu ihrer letzten verbliebenen, noch lebenden Familie zu bringen. Das ist so ein bisschen die Prämisse vom Film. Wie hat er mir gefallen? Wenn ich mir Stern vergebe, dann würde ich glaube ich so 3 von 5 Sternen geben. Also ich muss sagen, er hat mir gefallen. Er hat mich aber jetzt aber nicht gerade vom Hocker gerissen. Also es ist, ich sage jetzt mal, für Western-Fans, der Film hat definitiv, ist definitiv fürs Auge, also gerade was so Kulissen betrifft. Du weißt, im Film sieht man etwa 4, 5 verschiedene Städte, die sind mal gross, mal klein, mal belebt, mal ein bisschen weniger belebt und auch mit den Kostümen. Es ist extrem viel Liebe im Detail, es ist wirklich fürs Auge und zwischendurch hast du grosse Shots, so typisch Western von der grossen, breiten Prärie. Es ist viel mit Drohnen aufgenommen worden, also wirklich so schöne Shots von oben. Und dazu hast du Musik von James Newton Howard, wo auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen hat für diesen Film. Die Musik von ihm auch absolut stimmig, wirkt selten aufgedruckt. Also er hält sich dezent zurück, was sehr schön ist, gerade für einen Western-Film, der eben nicht Action sein, sondern Drama. Und von dem her, ich sage mal, das Feeling ist perfekt in diesem Film. Das ist wirklich so ein schönes Western-Drama, nicht so allzu schnell paced. Und das hat mir mega gut gefallen. Gerade bei einem Paul Greengrass-Film, wenn man sich so, wenn man das ein bisschen mit Jason Bourne vergleicht, wo die huren scheiß Wackelkamera, Shaky Cam, wo das so gross gemacht hat, das ist wieder nochmal ein ganz anderes Thema. Die Story an sich von News of the World ist aber relativ simpel gestrickt. Also es ist mehr so einfach ein Roadtrip, wo sich um halt Tom Hanks und Helena Zengel dreht und die Chemie zwischen diesen beiden quasi. Es geht ein bisschen ums Thema Zugehörigkeit. Zu wem gehöre ich, zu welchem Volk gehöre ich oder zu welchem, ja, zu welcher Glaubensrichtung gehöre ich. Der Film ist extrem aktuell. Eben. Er spielt 5 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Das Land ist immer noch extrem zwiegespalten. Und es gibt zwar eine Regierung irgendwo, die sagt, der Krieg ist vorbei, aber die Leute halten immer noch dran fest und immer noch ihre Grundsätze und sind immer noch die huren Nordler da und die huren Südler da und die Indianer, Rassismus. Also es gibt extrem viel, wo an die aktuelle Situation in den USA erinnert. Oder der Tom Hanks in der ersten Szene, wenn du aus den Nachrichten vorliest, liest er gerade irgendwie eine Pandemie im Staat so und so, wo gerade am Laufen ist. Und ja, dann läuft es einem auch gerade kalt den Rücken runter. Aber ich sag mal, der Fokus auf diesen beiden zu legen, auf den Tom Hanks und Helena Zengel, das funktioniert perfekt. Es ist gut, du kannst dich extrem einfach so auch ein bisschen auf die emotionale Reise einlassen, die zwei durchmachen während dem Film. Und ich muss sagen, der Grund, warum ich im Film, also ich muss wirklich sagen, der Grund, warum ich ihm gleich nur 3 von 5 Sternen gebe, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, ist
wegen Tom Hanks. Oh.
Nein! Es ist ein bisschen so das letzte Drittel, muss ich sagen. Also 2 Drittel lang gibt mir der Film alles, was ich vom Trailer her erwartet habe. Also so ein ruhiger, emotionaler Film, der sich auf Charaktere fokussiert und hat dann aber zwischendurch immer wieder ein bisschen Action-Szenen. Mal werden sie verfolgt, mal werden sie überfallen und so weiter. Und die sind extrem geil inszeniert. Man sieht auch sehr schön, wie schwierig es ist, jemand anderes umzubringen oder zu töten mit einer Schusswaffe zu dieser Zeit, weil Schusswaffen sind nochmal eine Geschichte für sich. Und von dem her bleibt 2 Drittel lang die Spannung wirklich extrem hoch, trotz eher gemächlichen Tempo. Und dann kommt das letzte Drittel, wo einfach so einfach der Fuß ausgeht. Es verläuft, es versandet irgendwie, es endet irgendwo. Und es hat irgendwie keinen Funken mehr, keinen Umf. Es ist wie so, ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt mit dem soll anfangen. Und das ist irgendwie wirklich extrem schade. Das ist wie so oft, das Ende ist irgendwie so entscheidend für einen Film. Und du kannst 2 Drittel einen Film auf einem mega hohen Niveau haben. Aber wenn du nachher nicht weißt, wie du das irgendwie in einem emotional befriedigenden Ende abschliessen kannst, dann bist du halt da und findest, okay, gut, gesehen, vergessen. Ja, muss ich sagen.
Ist aber so ein Klassiker, so ein klassischer Oscar, auf Oscar gestreckter Film, oder nicht? So wie das tönt.
Gut, dann ich finde, er ist, ja, ich weiß nicht genau, woher, also ich habe das am Anfang ein bisschen spasshalber gesagt, Oscar-Kandidat, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher das kommt, weil er ist nicht, also für mich ist so ein auf Oscar zugeschnittener Film, wenn du quasi so richtig die Performances drin hast, wo irgendwie der Schauspieler grösser ist als der Film selber. Also
das meine ich. Ja, es gibt die Filme und dann gibt es die, wo einfach so, wo das ganze Machwerk einfach darauf gemacht ist, dass es da einen Oscar bekommt. Ich habe gerade nicht ein Beispiel, aber das gibt es jedes Jahr. Es gibt so zwei, drei Filme, wo du weißt, die sind jetzt einfach nur so gemacht, um dann noch den Oscars
anzuräumen. Was?
The
Lighthouse oder so, keine Ahnung.
Nein, nicht The Lighthouse, der ist überhaupt nicht auf Oscar drin, sie hat überhaupt einen gewonnen, nein.
Der ist doch, aber Nominationen, sicher in den schauspielerischen Darstellungen. Habe ich gemeint, William Dafoe oder so.
Ja, das ist wegen der Schauspieler. Und da kann die können auch in einem Scheißfilm einen Oscar gewinnen mit einer guten Rolle. Aber wenn alles sonst rundherum auf Oscar getrimmt ist und dann Tom Hanks mitspielt, das meine ich. Ich finde, dass der super Leistungen bietet. Das ist einfach der Tom Hanks.
ich muss sagen, für mich fühlt es sich überhaupt nicht wie ein extra auf Oscar, weil er ist viel zu unaufgeregt, der Film. Also auch von der Machart her, er ist stimmig, aber unaufgeregt, effektiv. Mhm. Und das ist auch ein bisschen so Tom Hanks seine schauspielerische Leistung in diesem Film. Er ist der Tom Hanks, wie du so schön sagst. Er hat halt einfach so seine Bodenständigkeit, seine, ich sage mal,
langweilig. Ja,
nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht langweilig, ja. Das ist dann. Nein, okay. Wollen wir auf das wechseln? Wollen wir auf den Tom Hanks wechseln?
Nein, ist schon gut. Das ist ja zu wenig spannend, um so lange darüber zu reden. Nein, aber in dem Fall ein inneren mittelmäßigen Film. In dem Fall. Kein Schau-Befehl von dir.
Nein, ich würde sagen, mittelmäßig finde ich schon fast wieder ein bisschen zu fest abgestraft. Aber es ist auch nicht kein Must-See. Also du kannst ihn schauen und wenn du gerade ein bisschen so Fan bist von Western, wirst du auch deine Freude haben. Aber wenn du ihn verpasst, hast du jetzt auch nicht irgendwie den Film vom Jahr verpasst, wo 10 Oscars gewinnen wird. Das wird er sicher nicht. Ja.
Übrigens habe ich den Begriff für das jetzt gefunden und es ist ganz einfach. Es heisst Oscar-Bait. Das gibt es einen Begriff. Ja, und der letzte, der so ein bisschen das war, das ist so der King's Speech. Den haben die gesehen. Weißt du, das ist so ein bisschen. Das ist jetzt von niemandem eine starke Leistung. Der Film ist gut, aber ich kann jetzt auch nicht, hat mich auch nicht irgendwie aus der Socke gehauen, hat immer dann noch ein schönes Happy End und so. Shakespeare in Love, das ist ja eigentlich. Das weiss man bis heute noch nicht, wieso dass der überhaupt etwas gewonnen hat und so. So viel meine ich, aber das, ja.
Also komm. Dann gehen wir noch. Wir müssen nicht so lange dran. Also, dann, weil ich habe eigentlich ganz viele Games, ich muss da ein bisschen speditiv
machen. Ja, das tut doch ein bisschen speditiv. Es nimmt mich vor allem, das Valheim nimmt mich wunder.
Genau, aber ich wollte auch wirklich kurz noch, jetzt läuft es halt nicht mehr, das Steam Game Festival, aber ich muss wirklich kurz von dem erzählen, ich finde das mega geil gemacht, das ist, das findet auch auf Steam statt und dort stellen sich, ich glaube, es sind etwa 500 Games haben sie vorgestellt oder so, Demos und die haben es meistens wie einen Termin gehabt. Es war ein Livestream gewesen, du hast dann gesehen, welches Game kommt als nächstes. Dann haben sie Streams gemacht mit den Entwicklern, die über die Games geredet haben und so. Ich fand es recht geil, weil es interaktiv, du hast auch mit denen dann, glaube ich, können reden. Und ich habe mich wirklich einfach durch die Demos durchgezockt und hey, es sind so viele geile Sachen. Ich finde das am Straub. Ich meine, wie kann es so viele gute Games geben? Und ich habe nur ein paar dann jetzt rausgenommen. Fuck, es heißt Norita, nicht Norito Boy, aber egal, das findet ihr dann. Narita Boy heisst das Game.
Narita
genau.
Boy.
Hey, leck du mir, ich habe es extra nicht lang gezockt, aber hey, es ist so ein bisschen Cyberpunkig mit Techno Sword und Techno Wizard und einem hure geilen Soundtrack. So ein bisschen Pixelgrafik, aber unglaublich stylisch. Mit einer irgendwie weirder Welt, ausgefallenen Figuren und irgendwie eben auch so einem Geheimnis, das dahinter steckt. Und einfach eine Welt, die spannend ist und geiler Kampf und dann der Sound, der reinfackt und so. Also, ey, wow, das hat mich gerade auch geflasht. Dann The Last Stand Aftermath, wieder ein bisschen traditionell, so ein Zombie-Top-Down, weißt du, so ein Survival, wo da gehst du irgendwo rein. Ich habe es irgendwie angefangen und gefunden, das ist ja gar nicht so schwierig da, du kannst ja rechtklick Zombies abschiessen, geht dann einfach. Und dann plötzlich kommt so eine Horde und ich bin schon über irgendwie die ersten Hindernisse, habe nicht mehr gewusst, wie man irgendwie dort zurückkommt. Zack, haben sie mich gerade alle kaputt gemacht. Aber ich mag einfach, die sind noch easy, weißt du, mit Upgraden und seine Leute und so, das ist schon noch witzig. Dann Tree of Life Odria, also mit 2D. Das ist, ich glaube, ein südkoreanisches, sie schildert es auch als Survival-MMO, also weißt du, du bist auch auf einer Insel, es sieht grafisch-mäßig so ein bisschen Sea of Thieves-mäßig aus, es ist wirklich bunt und einladend und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein aufgestelltes, auf einer schönen, bunten Südseeinsel, was auch immer, und du startest dort mit deinem V-Körper aus dem Kasten und dann rot-weiß getupften Boxershorts. Hure lustig. Und dann laufst du dort rum und sammelst halt Zeug und kannst Sachen bauen. Und das kommt auch schon recht gleich raus. Das hat sehr, sehr viel Potenzial, habe ich das Gefühl. Und dann das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist Glitchpunk. Sieht auch aus wie ein GTA 1 oder 2. Also wirklich Top-Down-Auto-Game, wo du aber auch aussteigen kannst. Und, aber ich glaube wirklich mit, ich weiß nicht, ob es Raytracing hat, aber grafisch im Fall, das zwingt meine 3090er in Knie. Vermutlich auch noch scheiße optimiert, aber weißt du, was so ein Top-Down-Game ist? Yeah. Aber es sieht wirklich mega geil aus, spielt auch so in so einer Cyberpunk-Welt und ja, auch eine interessante Welt und eben, ich mag die GTA 1 und 2 einfach auch sehr. So mit dem Umkarren aus dieser Perspektive und dann so die entfernte Action irgendwie. Ich mag das noch. Mhm. Genau, das sind die Demos, die ich angezockt habe. Dann das, was Luca jetzt auch noch kurz angespielt, Destruction All-Stars. Das ist, das ist PlayStation Plus, ich habe mich nicht geirrt, oder?
Ja. Genau, ja, für, das ist gratis für PlayStation
Plus. Immer noch sein, wenn der Podcast rauskommt. Mhm. Nur für PS5, gell? Ich glaube, es ist schon
PS5. Ja, es ist, glaube ich, als PS5-Spiel abgerissen.
Gell?
Wurde, ja.
Und es hat ein bisschen etwas von Rocket League, aber es geht wirklich einfach, es ist ein Auto-Action-Game, wo man in Arenas im Multiplayer andere Autos schrottet. Du kannst dann, dein Auto kann so links, rechts, vorne checken und es fühlt sich dann auch geil an, wenn irgendwie so die Motorhaube nur flattert und so, dann rüttet der Controller wieder so richtig herrlich. Ja.
Und oder wenn du einen Platz im Pneu hast.
Ja, genau.
Wenn du einen Platz im Pneu hast und du musst ja mit der Schultertaste musst ja Gas geben, dann spürst du richtig die Schultertaste so ratten, so wie die Felgen, die quasi auf dem Boden so aufrattern. Das ist wirklich geil gemacht. Also geile,
Immersion.
Ja.
Zerstörungsmodell. Also es kann wirklich alles an dem Ding.
Genau, der ganze Stil finde ich auch geil. Also grafisch sieht es geil aus. Denn es gibt, keine Ahnung, rund 20 Helden, schätze ich jetzt mal, wo du kannst auswählen. Die haben alle, haben dann immer Seiten. Du kannst eben auch aussteigen aus dem Auto und umsäckeln, weil wenn das Auto kaputt geht, musst du ein neues nehmen. Du kannst dann auch die Leute hijacken. Du kannst auf ihr Auto gumpen und dann erscheint dir und dem im Auto erscheinen die gleichen Befehle. Also das ist irgendwie wie so Quicktime und der sie schneller drückt, dann reissest entweder du ihn aus dem Auto, machst das Auto kaputt oder er kann dich abschütteln. Dann die Leute kannst du natürlich überfahren. Und dann im normalen Modus geht es einfach darum, andere zu schrottern und Punkte zu sammeln. Und genau, halt wegen diesen Figuren, die haben halt ihre Specials. Der eine kann irgendwie unsichtbar sein, der eine kann eine Feuerspur hinter seinem Auto herziehen, so Sachen. Ich finde, die sind auch mega kreativ gemacht. Ich finde, die Leute sehen mega witzig aus. Das Design ist wirklich locker flockig. Und Spielmodus, zwei sind so alle gegen alle und zwei sind 8 gegen 8. Ich finde den einen noch witzig, wie heisst der Gridfall, wo der Boden weggeht langsam.
Ah, das habe ich noch nicht gespielt.
Das ist noch geil, das ist ein Battle Royale-mäßig. Du fährst einfach so in einem kleinen Feld. Links, also außen dran hat es einen Rand, wo du einfach runterfallen kannst. Und dann sind es halt so Grids und die lösen sich langsam. Was ich doof finde, manchmal kannst du fahren und es löst sich gerade der bei dir. Und dann kannst du nicht reagieren. Also ja, vielleicht, das stimmt. Vermutlich müsstest du eben gerade dann noch rausgumpen. Ja, dann kannst du dich vielleicht noch retten. Müsste ich mal probieren. Ja. Aber ich finde es wirklich noch recht glatt. Auch wie du jetzt aber gesagt hast, Luca, glaube nicht irgendwie eins und nicht zum Fernsehkleben dafür. Aber jedes Mal, wenn ich spiele, kann ich immer nochmal ein Match machen.
Ja, es hat etwas. Es ist sehr, sehr spassig. Man hat easy schnell mal einfach plötzlich eine Stunde gespielt, obwohl man gesagt hat, ich mache vielleicht nur eine Runde oder so etwas. Ja, aber es ist jetzt auch nicht das Spiel, wo ich glaube, mega würde lang, stundenlang dann schlussendlich. Also irgendwann mal hast du es auch dann gesehen, nach ein paar Stunden.
Aber
es ist aber dafür auch gratis im Moment, also von dem her.
Aber ich finde, also genau, für das, also logisch, oder für das Gratis-Game, kannst du das nie etwas sagen. Ja. Aber ich finde, das ist Rocket League ist auch gratis gewesen und ich hätte jetzt dort, glaube ich, auch nichts gezahlt, weil es einfach jetzt nicht so mies. Ich kann es zwar jetzt auch nicht sagen, aber...
Rocket League habe ich anders hineingesucht, als es rausgekommen ist. Ich habe es so gefühlt.
Aber ich finde das wirklich ein gutes Game. Also ich will es jetzt nicht unterverkaufen, oder nur weil es jetzt nicht mein Ding ist. Ich finde, es macht wirklich viele originelle Sachen und das ist irgendwie, gibt es auch...
Und hat vielleicht Potenzial noch gegenüber, oder? Wenn es oder?
Ja, kann man das glaube ich auch.
Mit mehr Modi und mehr so Zeug. Das ist ja wie irgendwie Vollboy, Vollgeist oder so.
Ja, und ich meine, Twisted Metal habe ich halt immer schon geil gefunden, oder? So das Prinzip mit.
Ja, aber mir ist dann zu bunt. Ich finde, ich hätte. Ja, das ist dann schon das, ja. Aber das ist ja bei Rocket League eigentlich auch.
Genau, das andere ist Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Da haben wir noch das Let's Play gemacht. Kann das schon auch dort reinschauen. Mein zweiter Versuch hat es dann auch noch geklappt.
Ja, ich glaube, das müssen wir gar nicht groß besprechen. Aber nein, Valheim würde ich eben gerne mal besprechen. Du bist am Suchten dort, oder?
So halb hat das geklappt, unser Stream. Genau, Valheim, das ist irgendwie die neueste auch Survival-Game-Sensation. Ich bin eigentlich nicht so der Survival-Game-Zocker, weil eben, einfach, weil es mich einfach meistens anschießt und wieder alles verlierst. Und das ist, es verzeiht noch viel. Es spielt so eine Fabel-Wikinger-Welt. Und du kannst, glaube ich, einen Server, jetzt weiß ich nicht mehr genau, bis zu 10 Leute echt oder so. Du kannst auch alleine spielen.
Privat machen, oder?
Ja, genau. Du kannst auch ganz alleine spielen, wenn du Bock hast. Und so random, prozedural generierte Welten. Und bei uns hat jetzt der Kollege den Server gemacht. Und wir können dann halt auch nochmal joinen. Also wir können in diesem Server auch nochmal spielen, wenn er natürlich online ist. Es ist
kein Peer-to-Peer, oder?
Ja, es ist kein dedicated Server. Ja. Aber was natürlich gleich geil ist, deine Figur ist, die bleibt, die ist persistent. Ja. Und das heisst, du kannst auch in deiner eigenen Level, in deiner eigenen Welt, kannst du leveln. Du kannst auch die Ressourcen, die du mitnimmst, auf M3 ist, die kannst du mitnehmen. Mhm. Nein, stimmt nicht alle. Mittlerweile haben wir schon welche gefunden, die man nicht transferieren kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so zwei, es fängt mega simpel an und auch noch nicht irgendwie so speziell, oder? Du bist dann einfach, du bist dort, hast irgendwie deinen hohen Lederfetzen an und dann als erstes prügelst du mit der Faust einfach irgendwie ein paar Bäume um, sammelst Steine, sammelst Holz und so, wie es halt immer ist. Dann kannst du irgendwie einen Speer, so wie die Games immer sind. Du craftest deine basic Sachen und dann irgendwann machst du dann mal eine Werkbank, fährst dein Haus anzubauen. Wir haben jetzt so schon ein easy zweistöckiges Haus. Und mit einem Schlafraum, mit sehr vielen Kisten, wo wir unsere Loot drin haben. Dann aussen dran haben wir einen Schmelzofen. Und wo eine Feuerstelle und all das kannst du bauen. Und es ist wirklich easy, geile Freiheiten. Du musst zum Beispiel eben Dachstatik, also weißt du, es kann zusammenkrachen, wenn du es einfach random, wenn du einfach irgendwie zusammenstellst.
Mhm.
Und das Krasse ist, das Game ist irgendwie gigagross. Und wenn es dann startet, findest du sogar beim Charakter erstellen, okay, das ist ja Grafik, das ist schon ein Hit. Aber das ist was drauf, was das aus dieser Grafik macht. Also weißt du, mit so, es hat so eine krasse Tiefenunschärfe. Also weißt du, als ob der Typ kurzsichtig wäre. Also weißt du, er sieht irgendwie, sagen wir, 100 Meter weit. Oder nicht einmal, vielleicht 80 sieht er scharf. Und alles andere ist ein bisschen unscharf. Aber mega schön mit dem Licht und so. Und dann eben nicht. Du strielst dann in dieser Welt rum, du hast dann irgendwie Schwein und Reh erledigen. Am Anfang mit den Knüppeln und dann später mit Schleichen und mit dem Bogen. Alles, was du machst, levelt dich, oder? Also, weißt, mehr Schleichen, mehr Schiessen, levelt die Skills. Und eben, Survival-Game ist einfach so, wenn du stirbst, kannst du einfach jetzt den Licht gehen und den Loot wiederholen. Du verlernst dann ein paar Skills. Ist aber nicht, ist wirklich, es verzeiht sehr viel. Und jetzt am Anfang sind wir wirklich einfach, wir sind die Welt am Entdecken und immer neue Ressourcen am Sammeln. Du schaltest dann amigs neue Rezepte zum Bauen frei, indem du gewisse Sachen findest. Gestern habe ich zum Beispiel als erstes Mal so einen riesen Troll bin ich begegnet. Und dann habe ich den abgeschossen, alleine mit dem Ding. Dann kann er so zeugeln, so ein bisschen wie der Jäger im WoW. Dann ist man so zwischen den Bäumen durch und so mit dem Pfeil. Und dann aus dem seinen Kleider kannst du dann wieder ein neues Kleidungsset bauen. Dann hat es Dungeons, so ein Skelett hat und... Also,
hat es PvP?
Du kannst es einstellen, ja.
Aber also, du bist ja sowieso nicht irgendwie invaded von anderen und so, oder?
Nein, weil ich meine, genau, unser Server ist ja passwortgeschützt und ich habe mal geschaut, genau. Die Community-Server, alle sind, glaube ich, passwortgeschützt. Darum, und wir haben es ausgestellt, weil wenn du einmal, du kannst dann auch so, du startest gerade bei so einer, wie soll man sagen, ich kann sagen, so hat so Runen dort und einen Altar. Und dort kannst du dann, ich glaube, es hat so 5 Steine raus dran und bei jedem kannst du einen Trophäen anhängen. Und der erste Boss haben wir dann erlebt, bei mir ist dann so ein Hirschgeweih angehängt und dann ist so ein Hirschgott oder was immer beschwört und dann haben wir den verknüppelt und eben dort willst du nicht PvP anhaben, weil es prügelst du einander einfach auch noch. Und das ist, oder wie du schwingst da, wie wild dein Ding um und so. Aber nein, die Welt ist wirklich spannend und es macht einfach Bock, dann irgendwie dort rumzulaufen und dann neue Sachen zu finden. Es ist halt cool, dass du kannst wirklich deine Hütte bauen. Du kannst nachher auch neue Inseln besiedeln. Wir haben jetzt schon das Floß gebaut.
Aber es ist so ein mega, wieder so ein Überraschungshit, wo man denkt hat, jetzt ist aber dann mal genug mit Crafting und jetzt ist auch mal genug mit Wikinger und jetzt gibt es noch Crafting mit Wikinger und es ist auch gut. Das ist die grösste Überraschung an dem Ganzen.
Ja. Und ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ich spiele nicht so viel von diesen Games. Ich habe jetzt nicht irgendwie ehrlich gesagt etwas entdeckt, wo ich das Gefühl habe, wo nicht so gemacht worden ist. Aber es ist so die Gesamtheit. Mir passt der Stil, mir passt die Schwierigkeit, oder? Weißt du, es ist nicht. dass du gerade, weißt du, in Rust würde ich auch gerne mal gamen, aber, und es gibt ja dort, glaube ich, auch mittlerweile einen Easy-Mode. Aber da, ja, mich schiesst es an, diese Games, das ist nicht mein Ding, wenn ich dann irgendwie etwas gebaut habe und dann macht man es einen kaputt, dann muss ich wieder bei Null anfangen.
Phil, oder? Losing is fun. Losing is fun. Das find ich, eben, ich find so Games eben hure geil. Ich find so, das, dann ist wenigstens etwas, musst du etwas in die Waagschale legen.
Mm. Ja, gut, aber
es kommt irgendein, ja.
Nein, aber Spielspaß ist relativ, oder? Und ich finde es, ich finde es auch ein mega chilliges Game. Also, weißt, wir sind irgendwie das dritte, das vierte nachher auf dem Server und dann das irgendwie, ich bin irgendwie, geil. Ich bin in dem Ecke dort und dann sage ich, hey, komm mal da hin, ich habe da einen Dungeon entdeckt und dann gehen wir die und verknüppeln irgendwelche Skelette und dann kommen die irgendwelche komischen Kobolden oder so, die so geil leuchten in der Nacht.
Und, ich würde sonst schon einmal joinen. Ich glaube, ich hole mir es nach. Ich habe irgendwie, das ist heute entdeckt, das Ure Valheim.
Ich finde es wirklich, ist ein Gaudi. Valheim auf Steam für, ich glaube, 20 Stutz oder so.
Ja,
und ist eben ist auch Early Access. Early Access, ja. Wie Kopfdeckel alles. Ja, die anderen
wie zwei. Wie mein Leben, Mann.
Ja, ich glaube, das ist alles nicht mehr Early bei dir. Du.
Das ist ja, das ist nicht mal in der Alpha, das elderly, Leben. Du.
Elderly Access.
Arbeitest du so Elderly Access, ja.
Also gut. Nein, also komm, dann machen wir doch da Schluss. Ja, genau. Wenn ihr mehr wollt von uns lesen wollt, dann könnt ihr auf digitech.ch gehen. Oder was haben wir sonst noch im Programm? Ich habe auch, hab auch einen anderen Podcast, One More Level, wenn ihr noch mehr über die Games hören wollt. Dort schwätze ich nur über Games. Und was habt ihr sonst noch zu pitchen?
Was habe ich noch zu pitchen? Eigentlich nicht viel. Nichts mehr. Jetzt ist mir, vorhin ist mir etwas in den Sinn gekommen, aber es ist mir wieder entfallen. Ich bin nachher.
Irgendetwas war doch noch mit einem Aufruf.
Habe ich gerade alles
PC-Communities. Voilà,
voilà, voilà. Den wollten wir eigentlich am Anfang machen, damit es vielleicht mehr Leute hören. Aber wir suchen immer noch Leute, die irgendwie. Ist gut. Wir suchen immer noch Leute, die irgendwie so Games spielen, wo wir nicht so drin sind. EVE Online ist so etwas, wo ich nie richtig reingekommen bin. Oder Dwarf Fortress ist etwas, wo ich sehr gerne reinkommen würde. Aber dann irgendwie ein bisschen Einstiegshürde. Also gigantische Einstiegshürde hat. Elite's Dangerous, habe ich mich ein bisschen gegamt, aber dort könnte ich vielleicht sogar jemanden finden, der das noch ein bisschen im Griff hat. Oder wo lustig ist denn dort, wenn die ganzen, weißt du, die Fuel Rats und so, da gibt es ja ganz viele verschiedene so Organisationen. Oder was haben wir noch für Games? Was hast du noch für Beispiele gehabt, Phil?
Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Sie haben auch ein paar kommentiert, aber ich glaube, sie haben immer alle nur Games vorgeschlagen. Ich glaube, so wie ich sie verstanden habe, nicht. Haben sie nicht wollen sagen, dass sie dort dick drin sind. Und wir suchen natürlich jemanden, der mit uns das gamet und dann uns Visual an der Hand nimmt und oder? Das ist einfach, damit wir auch mal Games beleuchten. Ja, Warframe war noch so eins, wo ich spiele das hier und da und komme nie draus. Ich bin einfach ein Cyber-Ninja am Vermöbeln, irgendetwas, und ich habe keine Ahnung. Ich den Game komme ich überhaupt nicht draus, was man dort machen muss. Es ist ab und zu lustig, aber ich würde gerne reinkommen, ich habe keine Ahnung. Genau, dann schreibt uns eben Discord oder per E-Mail Podcast, podcast@digitech.ch.
Genau.
Ja, genau. Es ist schon spät. Wir hatten schon eine Sitzung. Anyhow, ja. Machen wir fertig?
Ja.
Also, bis zuhören. Und
danke,
tschüss.
Tschüss.